Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Event. Es ist wieder soweit, die heiße Phase der Brettspielszene hat begonnen und den Auftakt machen wir heute hier mit einem kleinen Erlebnisbericht und Spielebericht von den B-Rex-Tagen. Und wenn ich sage wir, ich bin der Dani und ich begrüße ganz herzlich den Philipp. Hi.
Hallo.
Ja, wir hatten hier schon schöne Tage hinter uns. Wir sind freitags angereist, hatten den ganzen Samstag zu spielen und heute ist der Sonntag und heute nehmen wir noch einen Podcast auf und fahren dann gleich wieder gemütlich nach Hause. Wie hat dir denn das Wochenende so gefallen?
Ja, mir hat's eigentlich wieder ganz gut gefallen. Also ich war ja jetzt auch schon mehrfach hier und es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre hier auf der Burg Liebenau bei Merseburg. Ist einfach ein schönes Ambiente, ne? Also wenn man so Schlösser mag, vor allem so diese typischen alten, so Spätmittelalter, dann ist das schon toll hier, ne? Also es ist auch noch so ein bisschen baufällig, sag ich jetzt mal, im besten Sinne des Wortes, ne? Also nicht so, als wäre das hier eine Bruchbude, aber es ist halt alles noch so ein bisschen rustikal, nicht alles ist perfekt verputzt, ne? So ein paar freigestellte Balken an der Decke, wo man noch sieht, dass da dran gearbeitet wird und so. Und dann halt alles schön beleuchtet, ne? Damit man dieses Burgflair noch so ein bisschen besser rauskommt und das finde ich ist schon eine sehr schöne Kulisse hier.
Ja, und das ist tatsächlich auch ein Novum, weil das ist unser erster Open-Air-Podcast. Wir sitzen tatsächlich jetzt hier im Burggraben. Es ist heute ein sehr sonniger Tag vorausgesagt. Es ist blauer Himmel, ein paar Wolken ganz weit weg sind am Himmel zu sehen. Und wir sitzen hier im Garten und nehmen auf und das auch noch live in Präsenz. Das ist natürlich bei uns eine Ausnahme, weil sonst nehmen wir ja immer übers Internet auf. Und wo ich schon Transparenz sage, im Sinne der Transparenz würde ich auch darauf hinweisen, wir sind hier eingeladen worden, bezahlen aber die Übernachtung selber, wir haben die Anreise selber bezahlt. Was wir hier bekommen, ist halt ein Mittagessen und ein Abendessen und das Trinken während des Spielens. Und viele Spieleerklärende, die hier rumlaufen und uns die ganzen Spiele sehr nett und freundlich erklären. Also das wird jetzt aber keinen Einfluss auf irgendeine Bewertung von uns haben oder eine Ordnung von Spielen.
Genau.
Wir haben tatsächlich super viele Spiele weggespielt dieses Wochenende. Wir waren gestern Abend, haben wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen und waren dann doch überrascht, hatten schon wieder den ein oder anderen Titel schon vergessen, weil es halt so viele waren. Gestern haben wir alleine, glaube ich, 10 Stück gespielt und wir wollen heute jetzt einfach mal die interessantesten auf jeden Fall von den interessantesten berichten und wir steigen direkt mal mit einem spannenden Titel für Familien ein, denke ich mal, nämlich Toriki. Das Spiel ist schon 2024 erschien bei Lucky Duck Games und wird jetzt demnächst dann auch als deutsche Version auf den Markt kommen. Ist App-gesteuert, wie bei Lucky Duck Games üblich. Also wer Destinies kennt oder Chronicles of Crime wird sich hier schnell zurechtfinden. Wir scannen wieder Karten, machen hier Dinge. Diesmal laufen wir mit unserem Charakter über die Karte. Und man kann halt bis zu 4 Personen spielen und wir sind hier gestrandet auf einer Insel und müssen die jetzt hier erkunden. Und kriegen als erstes mal die Herausforderung, dass wir hier ja eine Unterkunft bauen sollen und uns um Nahrung kümmern sollen. Und das wird dann eben von der App angeleitet. Die App sagt, wer dran ist, dann hat man die Möglichkeit, man gibt ein, wo auf welches Feld wird man sich bewegen. Und wir können immer ein Feld weit laufen und ansonsten können wir Nahrung abgeben, um weiterzulaufen. Ansonsten braucht man die Nahrung nicht, also zumindest nicht in dem Status, wo wir das Spiel bisher gespielt haben. Und das hat tatsächlich schon mal einen guten Eindruck gemacht. Nochmal zu den Autoren, das ist Wojciech Grajkowski, der hat das Spiel sich ausgedacht und die ganzen Illustratoren, da waren mehrere beteiligt, werden wir jetzt hier nicht nennen. Wir werden das Spiel wahrscheinlich später auch nochmal als Text auf brettspiel-news.de vorstellen, da könnt ihr euch dann die Details dann genau anschauen. Ja, sag mal, wie hat es dir denn gefallen, Philipp?
Ja, es hat mir gut gefallen. Also die Story, so wie uns das vorgestellt wurde, ist, man ist eine Gruppe an Jugendlichen, die mit ihrem Professor oder Lehrer oder so ähnlich auf so eine Insel fahren, irgendwo im Ozean, im Meer. Und man will da so Arten, also Fauna und Flora irgendwie entdecken und aufnehmen in so Tagebüchern, ne, so nach so einem klassischen Entdecker-Modus. Und man strandet dann da und da muss man, wie du schon sagtest, halt sich versuchen, irgendwie einen Unterschlupf zu bauen, aber halt auch versuchen, weiterhin die eigentliche Mission auszuführen. Also die Pflanzen und die Tiere zu entdecken, aber auch dann wieder irgendwie ein Schiff zu bauen und dann wieder von der Insel runterzukommen. Und dann hangelt man sich halt kooperativ da so durch, ne, versucht aufzuteilen, okay, hier der eine kriegt die Axt, der andere kriegt das Messer und dann versuchst du mit der Axt zu den Bäumen zu gehen und da vielleicht ein bisschen Holz zu schlagen und der mit dem Messer, der geht vielleicht los und versucht irgendwie irgendwas zu erlegen, irgendwelche Lianen abzuschneiden oder irgendwelche Blätter, mit denen man irgendwas machen kann. Und das teilt man dann halt so auf und versucht dann halt auch so ein bisschen anhand des Spielbretts herauszufinden, was man machen muss. Also auf dem Spielbrett sind dann halt zum Beispiel bei den Pflanzen sieht man dann so kleine Beeren dran, sieht man auf dem Board, dann kann man daraus schließen, ach, das könnte vielleicht eine Nahrungsquelle für uns sein. Da geht man halt hin und versucht, diese Beeren da zu ernten oder vielleicht auch die ganze Pflanze auszugraben mit einer Schaufel und mitzunehmen. Genau, das ist so der Spielmodus und das finde ich, das hat sehr gut geklappt. Ist relativ seicht, aber würde ich, wie ich schon sagte, es ist halt gut vielleicht auch für Familien oder auch, um das mit Kindern zu spielen. Also ist jetzt kein Brecher, nicht so Seventh Continent oder so, aber halt so ein schönes Familienspiel. Ne, ist jetzt nicht zu komplex, aber auch nicht super einfach und doof, sag ich jetzt mal, sondern so irgendwo in der Mitte. Die Spielzeit ist mit 600 Minuten angegeben. Kommt drauf. Also wenn man sich so schlägt wie wir, dann kann ich mir das vorstellen, dass man so lange dafür braucht. Aber ich habe auch gehört, der Mensch, der das uns erklärt hat, der hat auch gesagt, eine Gruppe, die saß da 3,5 Stunden, hat das komplett durchgespielt von vorne bis hinten. Also man kann wohl auch ziemlich effizient da durchknallen.
Ja, ich muss so ein bisschen dran denken, wenn ich in ein Restaurant gehe und dann immer diese Karte für Kinder sehe, wo es dann immer Pommes mit Chicken Nuggets gibt. Das ist definitiv mehr als Pommes mit Chicken Nuggets zum Vergleich. Das ist hier wirklich ein ordentliches Spiel, was Spaß macht. Und ich könnte mir vorstellen, als Familie, dann hat man wirklich viele schöne, interessante Stunden. Und irgendwann ist die auch vorbei, die Geschichte. Ist jetzt halt wahrscheinlich nicht so lang, aber das ist ja auch in Ordnung. Also nach ein paar Spielsessions hat man das Spiel durchgespielt. Und allein, dass jetzt hier die Gruppe vor uns da so motiviert war, es durchzuspielen, zeigt ja schon, hier muss schon irgendwas dran sein, was genügend Interesse weckt. Das Spielbrett ist auch modular. Das heißt, nach und nach kommt auch ein bisschen was noch dazu. Das weiß man am Anfang natürlich nicht. Man baut sein Camp aus. Also hier gibt es mehrere Ebenen, glaube ich, also zwischen Entdecken und Fortschritt der eigenen Fähigkeiten, was man hier entdecken kann. Und ja, hat Spaß gemacht, war ein erster guter Eindruck.
Das nächste Spiel, was wir gespielt haben, also das haben wir ganz am Ende gespielt, aber ich dachte, das macht jetzt Sinn, das jetzt vielleicht vorzustellen, ist Grundstein von Metropolis oder halt im Englischen Foundations of Metropolis und das ist so die Reimplementation oder vielleicht auch so ein bisschen Reduzierung von Foundations of Rome, falls das jemand gespielt hat, ist deutlich größer mit so riesigen Plastikgebäuden, sehr opulent und das ist jetzt einfach eine etwas kleinere Version davon in so einem moderneren Setting und das ist ein City-Building-Spiel, also da baut man eben Gebäude auf so ein gemeinsames Board und es ist für 2 bis 4 Spielende, kam aber eigentlich bei Arcane Wonders raus, aber jetzt kommt eben die deutsche Version. Und die deutsche Version, die erscheint jetzt beim Kobold Verlag, beim Kobold Spiele Verlag. Und Autor ist der Emerson Matsushi, den kennt man ja auch. Und der Illustrator ist Joe Shawcross, der hat auch schon einige Sachen gemacht, die man kennt. Und das Spiel ist halt so ein typisches Städtebauspiel, würde ich sagen. Also man hat ein Board, wo mehrere Gebäude drauf sind und dann gibt es so ein größeres geteiltes Spielbrett in der Mitte und da sind dann so ganz viele Quadrate drauf mit so Zahlen und Buchstaben für so Grundstücke, die man erwerben kann und dann erwirbt man halt diese Grundstücke und kann da seine Gebäude drauf bauen. Und mit diesen Gebäuden versucht man dann so primär seine Bevölkerung zu erhöhen, denn wer am meisten Bevölkerung pro Runde hat, der bekommt eher mehr Punkte als die anderen. Und dann kann man aber auch Gebäude draufbauen, die Geld bringen, wenn man dann so eine Geldaktion macht und versucht dann Geld einzunehmen, um wieder neue Grundstücke zu erwerben, damit man wieder mehr Platz hat zum Bauen. Und das ist dann eigentlich so ein, ja, das macht man dann eigentlich die ganze Zeit durch. Man baut Gebäude, die anderen bauen Gebäude, dann kommt man sich gegenseitig in den Weg, dann versucht man vielleicht ein Stück Land zu kaufen, was bei einem gut passt und nimmt dadurch jemandem anderen, was bei dem auch gut gepasst hätte. Und dann gibt's noch so kleine Spezialgebäude, wie man die kennt, die man, ich glaube, die heißen öffentliche Gebäude in dem Spiel, die man neben andere Gebäude setzen kann, die dann Bonuspunkte kriegen, je nachdem, wo neben sie sitzen. Also ob sie jetzt neben Bevölkerungsgebäuden sind oder neben welchen die Geld geben oder wie auch immer. Also es ist eigentlich relativ klassisches City-Building, aber halt zum Beispiel, also was ich schön finde, halt mit so einem geteilten Spielbrett, wo alle bauen, also nicht jeder baut für sich auf seinem kleinen Board, sondern alle auf einem. Und das finde ich ist deswegen ein bisschen interaktiver als viele andere, die man vielleicht kennt. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Wie fandest du das?
Mir hat es auch gut gefallen. Ich mag City Building, spiele tatsächlich auch im Gegensatz zu dir. Es war sehr spät, dass wir es gespielt haben, deswegen hat es, glaube ich, meine Konzentration sehr beeinträchtigt und ich habe tatsächlich dann mehr oder weniger einfach, ah, komm, ich mache jetzt mal irgendwas. Also ich habe jetzt nicht so besonders planvoll gespielt, trotzdem ist ein bisschen was dabei rumgekommen. Es ist von den Grundregeln super simpel. Also man kann das, glaube ich, auch mit Personen spielen, die sonst nicht groß Spiele spielen. Die Einstiegshürde ist sehr gering, aber man kann hier schon sehr taktisch spielen, weil, also man hat halt die Auslage mit zufälligen Random-Karten, aber man muss halt dann gucken, dass man die Grundstücke kriegt, die einem besonders passend sind. Das ist mir gestern dann zum Beispiel nicht so gelungen und dann rennst du auch ein bisschen hinterher. Aber wenn du das halt machst, dann kannst du ja schon, glaube ich, das Spiel ziemlich optimieren. Also eine einfache Zugänglichkeit und doch eine gewisse Komplexität ist hier geboten. Ich würde mal sagen, halt Familienspiel plus, so von der Einschätzung.
Ja, vielleicht so Anfang-Kenner-Niveau, hätte ich jetzt gesagt, weil es dann schon, man muss schon denken, man muss schon versuchen, da wirklich zu optimieren, weil dann gibt's halt immer so Runden Endwertungen, wenn eine bestimmte Menge an Karten aufgebraucht ist und dann ist das schon komplex, was da alles gepunktet wird. Und nicht nur die Bevölkerung, sondern je mehr Geldgebäude man hat, desto mehr von den Punkten auch, weil das sind die, wenn sie auf den Board bringen, die bringen einfach so Punkte. Und dann gibt's halt noch, also es gibt schon eine Menge Zwischenwertungen, die man irgendwie beachten sollte bei dem, was man da macht. Also ich denke vielleicht für Familien ein bisschen too much, aber so in dem Bereich würde ich es auch ansiedeln. Gehobenes ja. Familienspiel oder unteres Kennerniveau, so in der Richtung, ja.
Genau, dann hat man immer noch Gebäude, die man reinsetzen kann, die wieder angrenzende Gebäude bringen dann für diese Gebäude Punkte und so. Also da hast du schon recht, ist dann schon etwas zu kompliziert wahrscheinlich für Familien. Für all diejenigen, die ein bisschen mehr haben wollen und nach dem City-Builder Ausschau halten. Da ist es, sollten Sie auf jeden Fall sich mal angucken. Ich fand auch die Produktionsqualität war in Ordnung.
Absolut, ja. Also schöne Holzmarker, ja. Dicke, schöne, gut erkennbare Karten mit einem ganz klarer Ikonografie. Thema, auf das wir später nochmal zu sprechen kommen werden.
Ja. Dann kommen wir zu dem nächsten Spiel und das ist Charcuterie. Und das ist schon 2024 erschienen, eben aber nicht in deutscher Version. Die deutsche Version wird dieses Jahr auf den Markt kommen. Und das ist ein Spiel, was sich an 2 bis 6 Personen richtet. Die Spielzeit wird hier angegeben mit 10 bis 30 Minuten, ab dem Alter von 12 Jahren empfohlen. Und ich würde sagen, ja, thematisch ist es halt wirklich ein Spiel, was sich auch an Erwachsene wendet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kinder da Bock drauf hätten, wenn ich die jetzt mal als Maßstab nehme, für was man mit Familien spielen kann. Was machen wir hier bei diesem Spiel von Joda Sobek? Wir stapeln hier Lebensmittel auf einem runden Brett. Jede Person hat ein rundes Brett vor sich, also ein Pappbrett, das ist tatsächlich relativ stabil. Und da werden Lebensmittel drauf gesammelt und da gibt es halt verschiedene Regeln, die eingehalten werden müssen, dass man die eben als Gruppe, als Paar, und da werden wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen, was die Regeln eigentlich machen. Ja, man muss die Lebensmittel halt unterschiedlich anordnen, damit man unterschiedlich punktet. Diese Punkte sind immer, diese Wertungssachen sind flexibel. Das heißt, jede Spielpartie wird man andere Dinge beachten müssen. Ja, wir haben es gestern einmal ausprobiert. Es ist tatsächlich sehr hübsch. Also da haben Josh Camden und Whitney Lorraine einen guten Job gemacht. Aber ja, wie hat es dir denn gefallen?
Ja, mir hat das nicht so super gut gefallen. Also das war jetzt wirklich nicht so mein Spiel, weil ich fand die Regeln ein bisschen anstrengend zu überblicken. Also es geht halt darum, dass man Paare bildet und benachbarte Paare und Gruppen. Und es war so bis zum Ende des Spiels nicht so richtig klar für uns, was jetzt davon genau was war, weil die deutschen Regeln alle sich so ein bisschen überlappten irgendwie. Also gerade vor allem dieser Unterschied zwischen Gruppe und benachbart ist irgendwie komisch, weil benachbart heißt, dass sie in einer Gruppe nebeneinander liegen. Und dann gibt's noch Paare und die können übereinander liegen, die können aber auch nebeneinander liegen. Und das hat mich bis zum Ende des Spiels unglaublich verwirrt. Genau, diese Regelkonfusion, die hat das Spiel für mich so ein bisschen bestimmt. Vielleicht war es auch aber einfach schon ein bisschen zu spät. Und das, was ich interessant fand, war eben diese ganzen Nahrungsmittel da auf diesem Teller zu drapieren, ne? Also nach bestimmten Regeln, die diese bestimmten Rundenziele so vorgegeben haben oder diese Spielziele. Aber das wurde halt so ein bisschen konfus irgendwann. Und es ist halt auch schwierig, das alles drauf. Ne? Du darfst keine irgendwie so da drauflegen, dass die über den Rand gucken, dann zählen sie nicht mehr. Und deswegen versuchst du das immer so irgendwie so alles eng zusammenzustopfen, was dann ganz süß ist. Und weil hinterher hast du so einen vollen Teller, wo die Sachen so ein bisschen drapiert drauf aussehen. Das ist ganz hübsch. Aber ich kam mit dem Regelwerk nicht so richtig klar. Und es hat mich auch ein bisschen genervt, wenn ich ehrlich bin, die Sachen dann da so anzuordnen. Da hatte ich noch so einen geheimen Auftrag, der irgendwie total dämlich war und den ich überhaupt nicht ausführen konnte, weil einfach die Sachen mir nicht, weil ich einfach die Sachen nicht zur Verfügung hatte, weil die gar nicht gezogen wurden. Ja, und irgendwie war das so ein bisschen durchwachsen für mich persönlich, das Spiel. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich die Regeln nicht so richtig kapiert habe.
Ja, also die Regeln, wir haben ja hinterher wirklich nochmal lange in den Regelheft nachgelesen, weil wir eben alle konfus waren. Und ich meine, das kenne ich nur von Expertenspielen, dass man halt nach irgendwelchen genauen Regeln gucken muss, um zu definieren, wie spielt man das jetzt genau. Und das finde ich halt ja nicht ganz so gelungen, wenn man, also ich weiß jetzt nicht, ob es an der Übersetzung liegt oder ob es die Grundregeln sind und einfach sonst, wir machen uns vielleicht zu viel Gedanken drüber und andere spielen es einfach und haben Spaß damit. Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht einfach nicht die Zielgruppe sind. Aber also ich fand es jetzt von der Produktionsqualität gut. Das sieht richtig eigenständig aus. Es hat ein erwachsenes Design, was sich eben, denke ich mal, so an Konnoisseure wendet, die halt sehr darauf achten, wie sie essen, was sie essen. Und die könnten wahrscheinlich auch hier sehr viel, ja, könnten wahrscheinlich auch Spaß mit dem Spiel haben. Und wenn man sich halt jetzt dann einfach nur sagt, dann, wir machen die Regeln jetzt so, wie sie da auf den Bildern sind und da halten wir uns jetzt dran, dann hat man vielleicht keine großen Diskussionen und spielt es einfach und hat Spaß. Ja, war vielleicht nicht das richtige Spiel für unsere Gruppe.
Das kann sein, ja.
Genau. Naja, und das nächste Spiel, was wir auf den Tisch gebracht haben, nicht jetzt in der zeitlichen Reihenfolge, aber das war dann eher konfrontativ, Philipp. Das ist doch genau dein Ding.
Jo, dann ging's richtig ab. Dann haben wir mal Undaunted 2200 Callisto gespielt, also quasi die Sci-Fi Endzeit-Version von Undaunted, was man ja kennt von Undaunted Stalingrad oder Normandie. Also so ein sehr konfrontatives, ja nicht Wargame, aber so ein Konfliktspiel, wo jede Person, also es ist eigentlich ein Spiel für zwei, aber man kann es auch mit anderen Konfigurationen spielen, aber es ist hauptsächlich ein Zweispielerspiel und da tritt halt immer eine Fraktion gegen die andere an und man muss meistens so Siegpunkte sichern, so bestimmte Positionen auf dem Spielbrett und dafür hat man halt bestimmte Einheiten und diese Einheiten werden durch so ein Kartendeck repräsentiert, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil das ist halt so der Kernmechanismus, ist ja auch das ganze Spiel eigentlich dominiert. Das Spiel ist eigentlich von Osprey Games im Original, erscheint jetzt aber eben auch auf Deutsch bei Grimmspire. Und ja, wie gesagt, es ist für zwei eigentlich, würde ich sagen, kann man mit Sicherheit auch an anderer Konfiguration spielen, aber wie gut das dann ist, das weiß ich nicht. Würde ich sagen, eine Partie dauert vielleicht so 60 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger, wenn einer den anderen zerstört. würde auch sagen, so mittelschwer von der Komplexität. Das ist eigentlich relativ simpel, aber ich würde auch sagen, vielleicht so unteres Kennerspiel, mittleres Kennerspielniveau, so in der Richtung.
Ja, das stimmt.
Aber halt sehr opulent jetzt, die neue Version, dieses Zukunftsspiel, also mit so einem großen Board, nicht so wie vorher mit so modularen Boards, sondern wirklich so ein ganz großes, festes Spielbrett, was auch sehr schick aussieht, aber vielleicht auch ein bisschen too much ist. Ja, und dass die Designer sind Trevor Benjamin und David Thompson, eben halt ja auch bei Undaunted und der Illustrator ist Roland McDonald. Und ja, das ist wirklich ein Spiel für mich. Also es ist halt so 1:1 konfrontativ, ne? Man spielt einer gegen den anderen, man versucht so bestimmte Punkte auf der Karte zu erobern und die zu halten. Und ja, wie hat dir das gefallen? Was ist so das, was du an dem Spiel gut fandest und was war nicht so deins?
Also ich finde es super zugänglich. Das ist immer so ein Kritikpunkt, wenn ich jetzt, ich spiele gerne auch konfrontative Spiele und auch gerade Wargames gerne. Und die sind oft sehr überkomplex. Also da gibt's wirklich immer viele klein Regeln und das haben sie hier gut weggeschliffen. Ich habe jetzt tatsächlich auch die alten Undaunted Spiele nicht gespielt, da wird das auch schon so gewesen sein. Die Regeln sind einfach wirklich sehr zugänglich, man weiß genau, was man hier tun soll und das, obwohl es ein Sci-Fi-Setting ist, es hat immer Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, weil man hier nicht mit eingeübten Bildern arbeiten kann, was weiß ich, wenn man jetzt US-Soldaten sieht mit einem gewissen Gewehr oder mit einer MG, das kann man schnell einordnen, ist das für ein Typ von Soldaten und das kann man hier beim Sci-Fi-Setting halt nicht, aber das haben sie ganz gut gelöst, damit einfach, das sind dicke Buchstaben drauf auf den Soldaten und der Name der Einheit steht auch mit drauf, sodass man hier niemals den Überblick verliert. Ja, und es gibt ja auch verschiedene Szenarien, also für Leute, die sich hier richtig vertiefen wollen, die können auch sich reinsteigern. Wir haben jetzt ein Einstiegsszenario gespielt. Und es wird dann halt immer wilder, dass es hier halt verschiedenste Dinge dann gibt, die noch dazukommen, andere Einheiten und so. Also ich vermute, für Leute, die halt gerne konfrontative Spiele spielen, die auch zugänglich sind, die dann vielleicht von der Zeit her auch überschaubar sind, weil das ist ja auch noch oft, finde ich, eine Sache, wenn man so ein Konfliktspiel spielt, dass die Zeit dann relativ lang schnell wird. Und das ist bei dem Spiel, zumindest bei dem gut Einstieg, ist immer schnell, dass ich kann jetzt nicht darüber reden, inwieweit das dann hinterher im Szenario anders ausschaut, aber ja, empfehlen kann ich es auf jeden Fall, ohne Probleme, nach dem ersten Anspielen.
Ja, genau. Also ich kann es jetzt auch zu den alten oder den anderen Adorno-Spielen nicht direkt vergleichen, weil ich die alle nicht im größeren Umfang gespielt habe. Aber das ist halt das gleiche System durch diese Karten. Ne? Also jede Einheit auf dem Board wird halt durch Karten im Deck, also so ein Deckbaumechanismus repräsentiert. Und wenn man Gegner abschießt, dann verlieren die halt diese Karten aus dem Deck. Das heißt, die haben erstmal weniger Aktionen und wenn dann irgendwann keine Karten mehr da sind, dann ist halt die Einheit komplett tot. Dann nimmt man sie vom Brett runter, die man sich aber natürlich auch wieder zurückholen kann mit so Verstärkungsaktionen. Und das ist eigentlich ein schönes Konzept. Ne? Es hat ein bisschen glücksabhängig, ne? Ziehe ich jetzt die passenden Einheiten, wenn ich sie gerade aktivieren will. Aber es ist halt auch ein sehr schöner, simpler Mechanismus. Ne? Du ziehst vier Karten, jeder gibt eine weg, um die Startreihenfolge festzulegen. Und dann spielt man einfach die Karten aus, die man hat und die sind auf bestimmte Einheiten, die man hat, dann halt zugemünzt und dann darf man die halt bewegen, hat verschiedene Aktionen zur Auswahl und das ist einfach ein sehr schönes, eingängiges Spielkonzept. Mir persönlich, ich fand das Zweite Weltkriegsthema passt ein bisschen besser zu dem System oder dieses ältere Weltkriegs 20. Jahrhundert-Thema als jetzt das Zukunftsthema, weil halt, wie du schon sagtest, diese Repräsentation nicht so offensichtlich ist. Ich hatte zum Beispiel auf meiner Seite so zwei solche Mechs, also so große Kampfroboter und die habe ich mit meinen Karten nicht so richtig zusammenbekommen, weil du hast dann so Kommandant so einen Kommandanten und Schütze heißen die dann, aber sind eigentlich für dein Mech zugeordnet und das war ein bisschen schwierig, das am Anfang zu kapieren, welches jetzt wofür ist. Aber ich denke, das Spiel spricht halt auch Leute an, die dieses militaristische Thema der anderen Spiele vielleicht nicht so gerne mögen. Ne? Also hier Zweiter Weltkrieg, ne? Und dann spielst du auch noch deutsche Wehrmacht und so. Ne? Das ist jetzt auch nicht für alle unbedingt was. Und das ist dann halt in dem Spiel was anderes. Da hat man halt dann so zukunftsausgedachte Fiktionsfraktionen, die ja auch nicht weniger scheußliche Sachen machen, laut Story, aber zumindestens hat man dann nicht diesen heftigen militaristischen Bezug zur echten Welt, sag ich mal.
Genau, also wer sich davon hat immer abschrecken lassen, da könnte sich das hier definitiv mal anschauen. Aber jetzt bleiben wir noch einmal militaristisch, danach schwenken wir dann wiederum zu vielen anderen Spielen, auch zu vielen lustigen Spielen, keine Sorge. Sniper Elite haben wir auch auf den Tisch gebracht und obwohl wir da schon eine Rezension auf brettspiel-news.de längst veröffentlicht haben, ist das Spiel jetzt eben erst in deutscher Version erschienen. Das ist schon rausgekommen, meine ich, im August oder Juli. Und deswegen haben wir es uns hier auch mal angeschaut. Ich hatte es halt selber nicht getestet. Bei uns hatte das der Christian getestet aus dem Team. Und jetzt habe ich es mal gespielt und ich fand es tatsächlich richtig gut. Also bevor ich das aber jetzt auf eine Meinung weiter eingehe, sage ich noch mal ganz kurz, wem wir das Spiel überhaupt zu verdanken haben. Das ist von Roger Tankersley und David Thompson gemacht worden, erfunden worden und illustriert wurde es von verschiedenen Personen. Das könnt ihr euch dann gerne auf BoardGameGeek anschauen oder eben auch bei uns im Test. Da haben wir das dann natürlich auch aufgeführt. Das Spiel richtet sich an 1 bis 4 Personen. Die Spielzeit ist 40 bis 70 Minuten. Und ab einem Alter von 16, was natürlich logisch ist, weil hier bewegen wir uns tatsächlich dann im Zweiten Weltkrieg. Wir sind eben ein Elite-Soldat, der ein Sniper ist. Also eine Person spielt diesen Soldaten und der ist eben auf der Seite der Alliierten. Jetzt im Grundspiel ist das ein Amerikaner. Es gibt aber auch Erweiterungen, die jetzt noch nicht in deutscher Version verfügbar sind, soweit ich das weiß, wo dann eben auch andere Charaktere als Sniper zur Verfügung stehen, die dann eben aus anderen Nationen kommen. Und dieser eine Sniper, der versucht eben zwei Ziele zu erreichen, das ist ein Spiel hier mit Hidden Movement, also der Sniper zeichnet auf, wo er sich bewegt und die anderen Mitspielenden übernehmen Wehrmachtssoldaten und versuchen ihn dann dingfest zu machen und abzuschießen. Muss man ehrlicherweise sagen, also das ist hier wirklich sehr konfrontativ, aber eben ja kooperativ, weil man eben hier bis zu 3 Personen zusammenspielen und versuchen ihn zu fangen und sich absprechen und dann entsprechend die Trupps über die Karte bewegen und Mutmaßungen machen. Es gibt ganz, ganz schlanke Regeln, die wirklich total simpel sind, die sind nach einer kurzen Erklärung verinnerlicht, so dass ich auch zum Beispiel ohne großen, ich habe nur einen Fehler am Ende gemacht, aber das war nicht der Erklärung verschuldet, ich auch den Sniper gut spielen konnte, weil man da ja keine Fragen mehr stellen kann, die sind sonst sehr verräterisch. Und das ist ein richtig gutes Spiel. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Wie sieht das bei dir aus, Philipp?
Ja, mir auch. Das ist genauso die Art von Spielen, die ich super gut finde. Das ist halt so, wie gesagt, schon Hidden Movement, also so verdeckte Bewegungen und dann die anderen müssen versuchen, diese Person zu fangen, beziehungsweise herauszufinden, wo die Person gerade ist, durch solche Mechanismen wie, ich schicke meine Leute irgendwo hin und die können dann die angrenzenden Felder durchsuchen oder wenn sie im Gebäude stehen, dann können sie das Gebäude durchsuchen und wenn der Sniper an Leuten direkt vorbeiläuft, dann macht er Geräusche und dann kann man vielleicht anhand dieser Geräusche, wo er, welche Person ihn jetzt gehört hat, so ein bisschen versuchen herauszufinden, wo er genau ungefähr hergelaufen ist. Und dann muss man versuchen, halt mehr oder weniger so ein bisschen einzukreisen und dass er halt nicht mehr da rauskommt, ohne sich irgendwie bemerkbar zu machen, zu verhindern, dass er diese Objektive irgendwie erreicht und da quasi seine Punkte macht. Und das ist halt auch so ein heftiges Deduktionselement, ne? Also muss man schon mit rechnen, dass die Verteidigerseite die ganze Zeit nur versucht, irgendwie zu deduzieren, wenn er jetzt da ist, dann könnte er jetzt, er hat 3 Schritte, dann ist er jetzt vielleicht da hingegangen oder dahin und von da hat er vielleicht geschossen, ne? Und da versucht man halt so ein bisschen herauszufinden, wie die Person ist, um dann genau diese Stelle dann anzugreifen oder aufzudecken, damit man dann ihn eben erledigen kann, den Sniper. Und das ist genau mein Spiel. Wir haben es jetzt zu viert gespielt, also Daniel als Sniper und dann ich und 2 von den Erklärleuten von Grimspire auf der anderen Seite, die das Spiel aber auch nicht so richtig drauf hatten. Die hatten das nur so zur Hälfte irgendwie erklärt und war nicht ihr Job, das Spiel zu erklären, sondern andere. Und das war dann ganz lustig, weil wir uns haben besprochen, wer macht was, wie können wir uns so koordinieren, dass wir uns nicht gegenseitig im Weg stehen, dass wir uns gegenseitig ein bisschen abdecken können. Und das ist schon interessant. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man es zu zweit spielen kann, wo dann eine Person alle Verteidiger kontrolliert. Das könnte aber, glaube ich, ziemlich anstrengend werden irgendwann. Deswegen denke ich schon besser mit ein paar mehr Leuten, außer man ist halt wirklich so ein Deduktionscrack und will damit alles alleine machen. Mir hat das auch gut gefallen. Also ich fand es auch sehr schöne, schlanke Regeln, ohne großartig 100.000 Spezialfähigkeiten. Also es gibt 3 verschiedene Verteidiger-Kommandotrupps, die unterschiedliche Effekte haben, die aber sowas sind wie, ich lege ein Klötzchen von 2 ab und dann kann ich nicht nur auf das Feld angreifen, auf dem ich stehe, sondern auch 1 weiter. Oder ich lege ein Klötzchen ab und wenn ein Soldat von mir erschossen wird von dem Sniper, dann übersteht er den einen Angriff. So, solche Fähigkeiten, ne? Also wirklich ganz simple Sachen, wo man nicht ständig irgendwas vergisst oder wo man sich ständig dran erinnern muss, dass man die nochmal hat. Und das fand ich sehr schön, weil dann war da wirklich die ganze Aufmerksamkeit auf diesem Board, die ganze Aufmerksamkeit auf dem, was könnte, wo könnte er sein, was könnte er gemacht haben. Und dann halt dieses typische Hühnerhaufenverhalten. Der Sniper macht irgendwas, schießt irgendwo hin, macht irgendwo ein Geräusch, alle rennen hin. Und in der Zeit ist er schon wieder ganz woanders, ist irgendwie schon wieder um die Ecke gesneakt oder versteckt sich schon irgendwie auf der ganz anderen Seite und hat das nur als Finte irgendwie gemacht, was genauso auch bei uns im Spiel passiert ist. Und man muss eigentlich so auf der Verteidigerseite schon fast damit rechnen, dass das erste Ziel wahrscheinlich geschafft wird vom Sniper und dann geht's halt auch ein bisschen drum, sich so zu positionieren, dass er dann nicht ohne weiteres auf das andere auch noch drankommt. Das Board ist in so 4 Bereiche eingeteilt und man zieht 2, als Sniper zieht 2 von den Zielkarten aus diesen 4 verschiedenen Gebieten und es darf nicht zweimal im gleichen Gebiet sein und deswegen können die Ziele theoretisch ziemlich weit auseinander liegen oder halt auch ein bisschen näher beieinander und in anderen Gebieten startet er dann halt. Also kann nicht in den Gebieten anfangen, wo auch seine Ziele liegen und da kann man dann halt schon ein bisschen taktisch überlegen oder auch strategische Überlegungen machen, wie man sich positioniert. Und das ist eigentlich genau mein Spiel. Sowas liebe ich, sowas kriege ich zu Hause in meiner Freundesgruppe, in meiner Spielgruppe nicht so gut hin, weil die alle nicht so diese Militärfans sind, die solche Themen mögen. Aber wenn das mit einem anderen Thema gäbe, dann hätte ich schon lange.
Ja, ich guck mal. Vielleicht kriegen wir das ja mal als Redaktion und dann können wir das mal zu zweit spielen. Ja, cool. Und dann ist ja auch jetzt das Militärthema erstmal vorbei und wir kommen zu ganz viel Zauberei.
Ja, genau. Danach kommen wir dann jetzt zu ganz viel Zauberei und auch ein bisschen Würfelei. Und zwar das Spiel, wie wir schon angedeutet haben, es heißt Allerlei Zauberei und im Englischen Merchants of Magic, da ist irgendwas umbenannt worden, ist ein Roll-and-Ride für 1 bis 8 Personen. Ich glaube, mit Erweiterung mit Sicherheit dann noch mehr. Und wir haben jetzt so das Grundspiel mit so ein paar neuen Erweiterungen gespielt, aber halt so ein bisschen zusammengesucht. Aber ich wollte das Spiel jetzt erstmal so als Grundspiel vorstellen. Wie gesagt, es ist ein Roll-and-Ride bis zu 8 Personen im Grundspiel. Ist von Clarence Simpson, falls den jemand kennt. Illustriert von T.L. Simmons und Boris Stanisic. Ist eigentlich bei Rock Manor Games erschienen. Aber jetzt gibt es halt auch schon seit ein paar Jahren hier eine deutsche Version und die ist bei Miraculous erschienen. Und ja, es ist halt, ja, ich meine, Roll and Rise brauche ich, glaube ich, nicht großartig erklären, was man da macht. Es wird gewürfelt und dann werden bestimmte Zahlen abgekreuzt und die repräsentieren diesmal Sachen, die man herstellen muss. in so einer Schmiede beziehungsweise in so einem Shop oder so einer Manufaktur. Und das sind Waffen und Rüstung und Gegenstände für irgendwelche Abenteurer. Und die kann man dann noch mit so einer Magieschule ja so quasi verbessern. Ne? Also zum Beispiel mit so Ork Magie oder Heiligen oder Feuerelement oder so. Und da muss man immer so bestimmte Aufträge erfüllen. Da kriegt man mal so 3 Auftragskarten pro Runde, wo dann draufsteht, zum Beispiel feurige Axt oder so. Und da muss man halt versuchen, mit den passenden Würfeln sich das Attribut Feuer und eine Axt zu bauen. Und wenn man das dann hat, dann kann man diese Karte eben erfüllen und es bringt ein paar Punkte. Und diese Aufträge, die reicht man dann so ein bisschen rum. Also den am weitesten links gibt man dann an den Nachbar weiter, wenn man was nicht geschafft hat. Das heißt, man kann mal so schon ein bisschen gucken, bei dem, der rechts neben einem sitzt, okay, gleich kriege ich den, danach kriege ich den Auftrag, wenn er den nicht schafft. Und dann kann man versuchen, sich darauf irgendwie so ein bisschen vorzubereiten. Aber man wirft halt im Endeffekt Würfel. Man wirft 4 Würfel, alle in unterschiedlichen Farben, unterschiedlich große Würfel. Und da hat man halt so ein paar Spalten, wo man dann passende Zahlen bekommen muss, um irgendwelche Sachen herzustellen oder bestimmte Magie irgendwie zu erforschen oder zu lernen. Das würde ich jetzt erstmal so lassen. Wir hatten noch ein paar Erweiterungen dabei.
Ja, genau. Wir hatten einmal die Erweiterung, das sind nämlich auch, glaube ich, das sind jetzt die 9, die jetzt dieses Jahr dann erscheinen werden oder gerade schon erschienen sind. Das weiß ich jetzt nicht, aber die sich für das Spiel interessieren, werden es sicherlich wissen. Das ist einmal Rauferei, bereit zur Rauferei und dann auch wieder mit EY am Ende geschrieben. Da kommen dann neue Charaktere rein, die man sich dann links neben das große Blatt, was man halt sonst ausfüllt, legt. Und das ist ein Charakter, der unten einen Zähler hat, wo man eben Kampfpunkte hochzählt. Und das gibt einem, wie soll ich sagen, so eine gewisse Richtung, was man denn zum Beispiel für Zauber entwickelt, was man für Waffen entwickeln sollte, weil wenn man zum Beispiel, ich hatte jetzt so einen Feuerzauberer oder Feuerkämpferin, die brauchte eben diesen Feuerzauber und dann eben die ganzen kombiniert mit den ganzen, mit verschiedenen Waffen und Token. Und wenn man die entwickelt hat, dann hat das jeweils dann unterschiedlich viel Kampfstärke gegeben. Die besonders starken waren auch farblich markiert, so als ein bisschen um halt so einen Leitfaden vorzugeben. Und wofür braucht man die? Es gibt jetzt ein zusätzliches Kartendeck, wo dann eben Gegner kommen. Das heißt, es gibt 4 Karten für alle. Also das Ziel ist für alle identisch und die geben dann verschiedene Boni. Und wenn man eben die 4. Karte auch schafft, und dann entsprechend viele Kampfstärke ansammelt. Ich glaube, die war bei uns heute, gestern 34 stark. Und wenn man die halt schafft, kriegt man nochmal 8 Siegpunkte. Und für diejenigen, die das dann später besiegen, kriegen halt nur noch 4 Punkte, weil das eben dann das Monster, Hauptmonster besiegt ist. Dann gibt es halt nur noch so Nebenmonster, die man bekämpfen kann. Ja, ich habe es eher so gesehen, als dass es dem Spiel eine Richtung gibt, dass man weiß, worauf könnte man spielen, um zusätzlich Punkte zu machen. Es hatte aber nicht den Eindruck, als wäre das jetzt ausreichend, wenn man darauf geht, alleine, um hier das Spiel zu gewinnen, weil man, wie gesagt, am Ende 8 Punkte kriegt und sonst nur ein paar auch praktische Boni bekommen kann. Bringt vielleicht nochmal fürs Wiederspielwert ein bisschen mehr Flexibilität rein. Und dann hatten wir noch Brauerei und Marktschreierei, auch wieder mit einem EY am Ende geschrieben. Und das brachte nochmal ein großes Spielfeld mit ins Spiel, wo man dann die eine Kartenablage hat und diverse Module hat, wurde uns dann gesagt. Und da hatten wir aber, glaube ich, auch nur ein paar Karten mit einfach im Standarddeck drin, wo man dann neue Waffen hatte und so, die dann dazu kamen. Da gibt's mehr Module, die haben wir jetzt aber nicht mitgenommen, weil wir halt alle das erste Mal das Spiel gespielt haben und dann wurde uns da vom Verlag gesagt, das wäre wahrscheinlich dann zu viel, wenn man das auch noch mit dazu nimmt.
Genau, ich glaube, diese Charaktere, die man bekommt, jeder, die repräsentieren wie so Stammkunden in deinem Laden, ne? Also die Helden, die immer zu dir kommen, um da ihre Ausrüstung zu kaufen und sich dann auszurüsten. Genau, das ist halt so, gibt einem, wie du sagst, so ein bisschen eine Richtung. Mein Problem war aber, dass die ganze Zeit die Aufträge, die ich bekommen habe, halt damit gar nicht harmoniert haben. Das heißt, ich musste mir überlegen, mache ich jetzt entweder das, was meine Stammkunden von mir wollen, oder mache ich das, was meine Aufträge mir sagen? Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, komm, ich mache einfach meine Aufträge, weil da kriege ich sofort Punkte. Und wenn ich hier meine Stammkunden mache, dann kriege ich vielleicht ab und zu so ein Monster, was ich killen kann, was mir so einen dauerhaften Effekt bringt oder ganz am Ende dann Punkte, wenn ich so weit komme. Genau, das war für mich dann so ein bisschen frustrierend zwischendurch, dass ich einfach nicht die passenden Sachen bekommen hat. Zusätzlich dazu, dass dann halt auch nicht die passenden Würfel gewürfelt wurden, wie das halt so ist. Aber ich bin auch kein großer Mensch für Roll-and-Rides. Deswegen, wenn einem Roll-and-Rides gefallen und gerade mit diesem Zauberthema und vielleicht auch in ein bisschen, wenn man vor allem die ganzen Erweiterungen hat, vielleicht ein bisschen komplexer als jetzt so das Standard kleine Roll-and-Ride, dann kann man das, denke ich mal, machen. Man darf aber natürlich, wie bei allen Roll-and-Rides, jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie thematisch super super stimmig ist, ne? Also da könnte man jetzt auch wahrscheinlich jedes andere Thema irgendwie drauf kloppen auf das Spiel. Und natürlich gibt es auch nicht wahnsinnig viel Interaktion. Klar, diese Karten, diese Ziele, die man machen soll, die rotieren so ein bisschen durch. Aber da hat man ja auch nicht wirklich Einfluss drauf. Klar, ich kann versuchen, das eine zu erledigen, damit Daniel neben mir das nicht bekommt. Aber wenn ich die Sachen halt nicht würfle, dann kann ich es nicht machen. Deswegen ist das dann immer so ein bisschen, ja, schon abhängig davon, was halt gewürfelt wird. Und so richtig Interaktion gibt es dann auch nicht. Ich gucke höchstens mal bei dem Nachbar links neben mir, okay, was hat der denn schon? Was kann ich dem auf keinen Fall geben, weil er das quasi sofort erfüllt, ohne da irgendwas machen zu müssen. Aber dann ist auch so die Interaktion eigentlich zu Ende.
Ja, aber ich glaube mal, Menschen, die das Roll-and-Write-Genre mögen, die sind da eh dran gewöhnt und mögen das wahrscheinlich auch gerade das, dass man eben sehr solitär vor sich hin puzzelt.
Ja.
Und der Vorteil ist eben auch, dass man das Spiel sehr gut solo spielen kann, denke ich. Also das wird solo wahrscheinlich nicht weniger Spaß machen als jetzt in der Gruppe, weil man halt, ja, man sitzt halt gemeinsam am Tisch und spielt das Spiel. So, und jeder für sich her. Wo man definitiv nicht einfach so vor sich her spielt, ist das nächste Spiel. Das ist ein kleines Kartenspiel, das heißt Katzensprung. Das ist im Englischen und dann auch noch nicht erschienen. Discat heißt das auf Englisch, wird erscheinen. Ist also jetzt eine komplette Neuheit, die wir da spielen konnten. Die wird in Essen verfügbar sein. Voraussichtlich natürlich immer jetzt sofern der Zoll mitspielt und die Lieferanten. Eine Garantie können wir hier natürlich nicht aussprechen. Autor des Spiels ist Bernhard Kabaru und illustriert wurde es von Mariana Schulkova, Aljona Ryschagova und Iskia Bar. Garantiert falsch ausgesprochen, aber das könnt ihr euch auch selber nachlesen. Das ist ein sehr schönes, kleines Kartenspiel, wo man immer fünf Karten auf der Hand hält, fünf Karten auf der Hand hält. Die Zahlen sind abhängig, die man halt hat. Das Deck ist abhängig davon, wie viele Personen mitspielen. Wir haben es zu dritt gespielt und hatten dann Zahlen von 1 bis 60 drin. Und was so ein bisschen der Clou hierbei ist bei diesem Spiel, ist dann, dass die Zahlen einfach immer Pfeile nach oben oder nach unten direkt dran gedruckt haben, so dass wir hier mitbekommen, die nächste Karte, dass die Bedingung muss geringer sein oder höher sein als die aktuell gespielte Karte. Und das ist tatsächlich ein Spiel mit einem spaßigen Kniff. Das kann man mit 2 bis 6 Personen spielen. Spielzeit wird hier angegeben mit 10 Minuten. Ich glaube, wir haben ein bisschen länger gespielt tatsächlich, aber
war mit Erklärung, ne?
Genau, mit Erklärung. Und ab einem Alter von 8 wird es empfohlen. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ja mit richtig fitten Kindern geht es auf jeden Fall schon zu spielen. Und wir hatten viel Spaß auf jeden Fall bei der
Partie. Absolut. Also was an dem Spiel auch noch interessant ist, wie gesagt, man kriegt immer von dem, der vor einem dran ist, so eine kleine Vorgabe, eben was man spielen muss, zum Beispiel unter 10 oder über 20 oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann darf man da eine Karte drauflegen, wenn sie passt. Und ein weiterer Clou ist, dass man dann noch zusätzlich mehr Karten ablegen kann, wenn die irgendeine Eigenschaft mit der Karte teilen, die man zuerst gelegt hat. Das klingt jetzt kompliziert. Sagen wir mal, die Aufgabe ist unter 20 und ich habe eine 16 auf der Hand, was ja passt. Dann darf ich die 16 spielen und auch noch alle Karten, die mit der 16 irgendwas teilen. Zum Beispiel eine 1 vorne zu haben, also ne, 12, 13, 19 haben alle eine 1 vorne. Oder Karten, die hinten eine 6 haben. Ne, ich habe 16, also zum Beispiel 26, 36, ne, so, oder die 6. Und die darf man alle gleichzeitig spielen. Das heißt, man versucht sich immer solche Ketten zu bauen, dass man dann ganz viele Karten auf einmal legen kann, weil je mehr Karten man auf einmal legt, desto besser, weil am Ende ist jede Karte, die man abgelegt hat, ein Punkt. Und wenn man es schafft, 4 Karten auf einmal abzulegen, dann darf man eine von seinen Karten quasi an die Seite schieben. Irgendwie, was
meint ihr? Kuschelkörbchen.
Ins Kuschelkörbchen, genau. Das Thema ist Katzen. Und die bringen dann extra Punkte, die Karten im Kuschelkörbchen. Und was ich an dem Spiel besonders schön fand, also weil das Spiel ist an sich ganz lustig, aber das Katzenthema macht die Sache noch ein bisschen besser, denn die Katzen, die sind auf den Karten alle in so einem Artwork so ein bisschen versteckt. Ne, also zum Beispiel so in einer Wolke oder in so einem Kaktus und so. Das ist sehr, sehr süß. Also es ist wirklich unglaublich lustig, einfach nur auf diesen ganzen Karten diese kleinen Katzen zu suchen, mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, es ist ganz wirklich sehr viel mit Liebe illustriert worden, da muss man wirklich sagen. Teilweise, also ich meine, dass man sich Spielkarten überhaupt mal genauer angucken will, ist schon für sich ungewöhnlich. Und das lohnt sich bei diesen ganzen Illustrationen tatsächlich umso mehr, weil die Katzen teilweise wirklich sehr gut versteckt sind. Also da mussten wir schon zu zweit oder zu dritt drauf schauen, bis irgendjemand bei manchen Karten entdecken konnte, wo ist hier eine Katze. Und einfach ein wirklich schönes Spiel. Das solltet ihr auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten, wenn ihr eine Gruppe habt, eine Familie habt, die auch gerne Kartenspiele mögen. Das ist mal was komplett anderes.
Ja, vor allem, wenn man so kleine Kartenspiele mit diesen so typischen Zahlenkarten mag, ne, so als Absacker zwischendurch oder so als Startspiel vorneweg, bevor man sich einen großen Brecher auf den Tisch legt oder so, finde ich das so ganz gut, so Absacker, ne, so ein kleines Ding fürs ja. Ende, für zwischendurch oder so.
Und auch der Ärgerfaktor ist enorm, weil, was wir auch noch vergessen hatten zu erklären, ist, wenn man nämlich eine sehr kleine oder eine sehr hohe Karte hinlegt, also zum Beispiel, wir haben ja nur eine Zahl bis 60 gehabt und dann kommt auf einmal, legt einer, ja, du musst jetzt eine größere Zahl als 59 legen. Und dann können die anderen das natürlich überhaupt nicht, außer man hätte halt zufällig eine 60 auf der Hand. Das kann man ja auch im Blick behalten, wenn man ein bisschen darauf achtet, welche Zahlen sind schon gespielt worden, gerade von den großen oder von den niedrigen. Und dann, wenn die anderen halt nicht können, dürfen die keine Karte abspielen, müssen eine Karte umdrehen, dürfen höchstens eine Karte von der Hand wieder weggeben und sich eine neue ziehen. Das finde ich so, das fand ich halt dann, ja, es hat schon Spaß gemacht, dann, wenn man die höheren oder niedrigeren Zahlen legt und die anderen sich dann schon ein bisschen ärgern. Das ist schon ganz lustig. Da kommt so ein bisschen Stichspielcharakter raus. Ja, das macht Laune. Und wir haben auch mehr Spiele, die Laune machen, noch mit dabei, nämlich beim nächsten Spiel, wo man vielleicht tatsächlich ein bisschen Muskelkater in den Finger kriegen kann.
Genau, das ist Flossen weg und ich beschreibe das Spiel jetzt einfach mal, ohne großartig viel erklären zu müssen, als, das wurde uns auch gepitcht, als Twister mit Fingern. Also alle, die es noch kennen, ne, Twister, das große Ding, auf diese große Matte auf dem Boden, dann werden Farben irgendwie ausgedreht auf so einer Scheibe und dann muss jeder einen Fuß oder eine Hand oder so auf diese Farbe legen und irgendwann wird das so wieder, wird da so ein Menschenknoten draus und das macht man quasi in dem Spiel mit Karten. Also man zieht Karten, guckt sich die an, da ist dann irgendwas drauf, zum Beispiel einfach nur ein paar Punkte oder ein paar negative Punkte oder irgendein Effekt und dann muss man einen Finger auf diese Karte, auf die verdeckte Karte drauflegen und die anderen können dann auch einen Finger auf diese verdeckte Karte legen, wenn sie sie auch haben wollen, weil die wissen nicht, was es ist, also kann es ja gut oder schlecht sein und das macht man die ganze Zeit reihum. Das heißt, Leute ziehen Karten, legen den Finger drauf. Naja, und ihr könnt euch schon denken, irgendwann gehen einem so ein bisschen die Finger und die Hände aus, um noch Karten zu ziehen. Und vor allem, weil es steht in der Regel, man muss die Karte umdrehen und lesen können, was draufsteht. Und wenn man halt mit der linken Hand quasi alle Finger schon verbraucht und mit der rechten Hand hat man den Ringfinger und den Mittelfinger schon verbraucht, dann hat man halt noch den Zeigefinger und den Daumen und versucht dann irgendwie mit den beiden Fingern noch bis zum Deck zu kommen und die Karte irgendwie so ein bisschen umzudrehen und lesen zu können, was da so ansatzweise drauf ist und sie dann auch noch irgendwo hinzulegen. Ja, und das ist halt so genau so ein Chaos und genau so ein Gewurstel und so ein Fingerwurstsalat, wie man sich das vorstellt. Aber halt auch wirklich sehr, sehr witzig deswegen. Und man bekommt immer die Karte, wenn man die einzige Person ist, die so einen Finger noch auf so einer Karte draufliegen hat. Und dann muss man es aber auch noch schaffen, die Karte zu sich selbst irgendwie rüberzukriegen und umzudrehen. Und das ist dann meistens eher das Problem. Vor allem, wenn man so viele gierige Leute wie uns am Tisch hat, die gar keinen Finger irgendwo irgendwann mal runternehmen, sondern lieber mit 7 Fingern auf 7 Karten sind und dann versuchen, mit den restlichen 3 Fingern noch irgendwie Karten zu ziehen. Ja, witzig. Also hast du noch ein paar so harte Daten dazu?
Ja, das Spiel wird jetzt dieses Jahr eben erscheinen in Deutschland, ist bei Korea Board Games erschienen.
Ja, das passt.
Ne? Der Autor ist Kenta Marayama und die Illustrationen sind von Masa Hamamura. Und ja, ein wirklich super chaotisches Spiel. Man muss sagen, das kann man mit 3 bis 6 Personen spielen. Wir haben es gestern zu dritt gespielt. Wir haben aber auch eine Gruppe gesehen an einem Stehtisch, die zu 6 gespielt hat. Das ist schon alleine dann nur zuzuschauen, ist schon lustig.
Ja.
Und auf jeden Fall für Partys oder so mega cool. Oder auch eben als Absacker irgendwie, wenn man, oder auch als zwischendrin mal. Wir hatten vorher einen ziemlichen Brecher gespielt und haben gesagt, so, jetzt brauchen wir ein bisschen kleinere Dinge, schnelle Dinge, die Spaß machen. Und da haben wir halt dann tatsächlich mit dem Spiel hier super viel Spaß gehabt. Und das ist auf jeden Fall das Einzige, was man machen würde. Ich bin halt Familienvater, wenn ich denke, mit den Kindern das spielen, ist schwierig, weil die haben kleinere Finger.
Und ja, das ein Vorteil, ne?
Ja, aber wenn die Karten, das Deck ist ja in der Mitte,
ja, okay,
und die Karten sind da auseinander, dann kannst du als Erwachsener die Karten so weit auseinander schieben, dass die Kinder eigentlich gar nicht mehr dran kämen.
Ja, okay. Ja, aber du kommst mit den kleinen, dünneren Fingern vielleicht auch besser noch irgendwo dazwischen oder so und nicht mit den Wurstfingern, mit denen wir da so rumhantieren, ne? Kommst du gar nicht mehr dran.
Ja, und die sind auch noch vielleicht gelenkiger, die
ja,
Finger.
Vielleicht,
keine
ja.
Ahnung, das müsste ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass man da das ein bisschen unfair wäre, dass man vielleicht dann nur als Kindergruppe spielt oder dann nur als Erwachsene, damit es ein bisschen ausgeglichener ist. Das ist das Einzige. Aber ansonsten richtig tolles Chaos-Spiel, was einfach nur gute Laune macht. Kann ich, behaltet das auch mal auf dem Zettel. Guckt euch vielleicht dann auch mein Essen einfach an am Stand von Funbot. Das wird es da sicherlich zum Anschauen und zum Anfühlen geben.
Genau, ja. Bei Funbot machen wir auch weiter. Wir haben ja noch ein drittes kleines Spiel gespielt, was dann sich eher so, also man sicher auch mit jüngeren Leuten spielen kann, also mit Kindern, aber was sich so, glaube ich, an so Studis, so Studenten vielleicht richtet oder zumindest so, was weiß ich, vielleicht Teenager, aber natürlich auch ältere Kinder oder Kindgebliebene. Und zwar heißt es Milch mit Abführmittel. Ja, heißt wirklich so. Ich erkläre erstmal das Thema, weil dann ergibt sich das, glaube ich, mehr, warum das so heißt. Es geht in dem Thema darum, dass man in einer WG lebt, also die einzelnen Spieler sind quasi WG-Bewohner und die haben einen geteilten Kühlschrank und irgendwer trinkt immer die Milch weg, die man da reinstellt. Man schreibt immer seinen Namen drauf, aber irgend so ein Depp trinkt trotzdem immer die Milch von einem weg. Also denkt man sich, ich mische jetzt mal Abführmittel in meine Milch und ich werde ja sehen, wer den restlichen Tag auf dem Klo verbringt und dann weiß ich, wer der Übeltäter ist. Und das ist so das Thema des Spiels. Und es ist auch repräsentiert durch Karten. Es ist auch ein kleines Kartenspiel und man hat Karten auf der Hand von irgendeiner Milchsorte. Also irgendwer hat Bananenmilch, einer hat Erdbeermilch und so weiter. Und da sind dann entweder positive Zahlen drauf, weil es Milch ist, oder man hat auch zwei Karten auf der Hand, die sind Minuspunkte. Das sind dann Abführmittel. Und man ist jetzt reihum dran, jeder spielt eine Karte und es gibt eben drei Fächer im Kühlschrank und man kann in eins dieser Fächer so eine Karte reinspielen und das ist entweder eine gute oder eine schlechte, das ist ja verdeckt, die anderen wissen das nicht und sobald drei in einem Fach liegen, kann man die auch trinken. Und man weiß ja nicht, was die anderen reingelegt haben, das heißt, vielleicht legt man absichtlich erstmal seine ganzen schlechten überall hin und hofft, dass die anderen das erstmal wegnehmen oder versucht da irgendwas zu machen, dass man das irgendwie erschließen kann. Man muss natürlich auch merken, wo man seine eigenen hinlegt, wo es dann auch natürlich häufig dran scheitert, dann trinkt man vielleicht mal sein eigenes Abführmittel, genau, und dann nimmt man halt die Karten, guckt sie sich an, dann bekommt man Punkte dafür, die durch so kleine Milchpackungen repräsentiert werden oder wenn es negative Punkte sind, dann durch so kleine braune, runde Marker.
Und auch Kackhaufen.
Kackhaufen, das genau.
War.
Genau, und dann versucht man halt einfach irgendwie möglichst nicht so viel Abführmittel zu trinken. Ne? Das ist so ein bisschen der Plan.
Ja, es ist auch ein herrlich chaotisches, schnelles Spiel. Tatsächlich gibt es, da haben wir da gar keinen Boardgame-Geek-Eintrag zu gefunden. Es gibt wahrscheinlich ein irgendwie japanisches, koreanisches ein Titel davon, aber den haben wir halt jetzt nicht gefunden. Autor ist Jae Jung Cho.
Und das klingt koreanisch, ja.
Ja, okay. Und ja, das ist halt für 3 bis 6 Personen und ja, auch ab dem Alter von 8, ich könnte mir vorstellen, dass das auch Kinder echt Spaß dran haben. Und Erwachsene genauso, auf jeden Fall. Also ich fand es riesig toll. Ganz simpel, ganz einfache Regeln. Ist mal was, kommt wieder was anderes, komplett anderes. Diese Story, die da erzählt wird, ist halt tatsächlich da nicht so aufgesetzt. Also ich finde ja, viele Spiele, Kartenspiele sind immer sehr abstrakt. Mhm. Und das ist hier einfach das Setting, was hier gesetzt wird, wird hier gnadenlos durchgezogen, alleine ja wie die Marke auch. Und das macht so ein bisschen automatisch schon so eine Schadensfreude, wenn man weiß, der nimmt jetzt gerade den Stapel, wo ich eine 7 reingeschmuggelt habe. Und ja, und das, es hat einfach Spaß gemacht. Und es ist wunderbar schnell gespielt, also für zwischendurch perfekt geeignet.
Genau, und es sieht wunderschön aus, denn die Packung von dem Spiel ist so ein kleiner Milchkarton, also genau in der passenden Form, auch genau, sieht aus wie so eine kleine Milchpackung, sehr, sehr cute. Ja. Nicht so schön zu lagern wahrscheinlich im Spieleschrank, wenn man so einen großen, sehr aufgeräumten hat, aber kann man schön präsentieren, weil es halt wirklich genauso aussieht wie so eine kleine Milchpackung.
Richtig, ja, das ist tatsächlich, ist auf jeden Fall ein Hingucker, da kann man gar nichts anderes sagen. Ja, also auch das in Essen unbedingt mal angucken, wenn ihr ein Herz für kleine Spiele habt.
Ja, und jetzt zu was ganz anderem, würde ich sagen. Gehen wir mal so an die andere Ende des Spektrums und zwar zum neuen Daniele Taschini-Spiel Tianxia oder Tianxia. Ich kann leider kein Chinesisch oder auch kein, weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ja, man hört schon, ist ein chinesisches Thema. Es ist ein sehr großes Euro-Spiel mit sehr vielen Ressourcen und sehr vielen Leisten, auf denen man läuft und Sachen, die man aktivieren kann und ökonomischen Überlegungen, die man betreibt. Und es geht eben um die klassische chinesische Ära, in der diese ganzen kleinen Staaten immer die ganze Zeit miteinander Krieg geführt haben, bis dann irgendwann mal das große chinesische Reich dann daraus geworden ist. Und es geht eben darum, dieses Reich irgendwie besonders auszubauen, da seine Stellung zu festigen. Wie gesagt, ich habe schon das Daniele Taschini erwähnt, den kennen mit Sicherheit einige. Der nächste Autor ist Antonio Petrelli und es kam eigentlich bei Bored and Dice, also es erscheint eigentlich bei Bored and Dice, aber die deutsche Version, die kommt eben unter einem anderen Verlag raus, zwar bei Giant Rock, den kennen mit Sicherheit auch schon einige, da haben es immer die Schwergewichte, die da rauskommen. Und dieses Spiel ist auch wirklich ein Schwergewicht, ne? Also ich würde sagen, es geht schon Richtung Expertenspiel, aber ist vielleicht noch nicht so ganz da angekommen.
Ich würde schon sagen Expertenspiel. Ja, alleine wegen den ganzen kleinen Regeln.
Kratzt auf jeden Fall dran. Es ist nicht super lang, also 60 bis 120 Minuten ist angegeben. Ich kann mir vorstellen, die ersten Partien dauern eine Weile länger. Und es geht eben darum, ja, in diesem chinesischen Reich sich so durchzuwursteln, seine Leute überall einzusetzen. Aber was das eigentlich Spannende am Spiel ist, dass man auch die chinesische Mauer bauen und ausrüsten muss, um die gegen die Nomaden, so werden sie da genannt, zu verteidigen. Denn die kommen jede Runde immer näher, bauen ihre Stärke aus, greifen an. Und wenn man halt sich nicht ordentlich verteidigt, dann rennen sie durch und fackeln die ganzen Städte auf dem Weg ab. Und man verliert seine ganzen Leute, die man da eingesetzt hat. Und das ist sehr, 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 sehr schlecht. Deswegen sollte man das verhindern. Und dann kommt da auch so ein Mini-Semi-Kooperation. Operativer Anteil vielleicht rein. Genau, denn wenn ich meine Leute in dem gleichen Gebäude habe wie Daniel, dann haben wir beide Interesse daran, dass dieses Gebäude nicht abgefackelt wird und dementsprechend können wir dann beide vielleicht zusammen an der Mauer arbeiten. Wir schicken beide unsere Soldaten hin, wir bauen beide an der Mauer vielleicht noch einen Wachturm, damit wir beide wirklich sicher gehen können. Die rennen nicht durch und fackeln das alles ab, das Land. Ansonsten ist es halt so ein richtiges schweres, komplexes Eurospiel, wo man sehr viele Ressourcen hat, die man gegen andere Ressourcen tauscht. Und dann hat man so einen typischen Arbeitereinsetzmechanismus auf einem Teil des Spielbretts, wo man so kleine Aktionsscheiben einsetzt, um da dann halt bestimmte Sachen zu aktivieren, die ich jetzt nicht alle erklären kann, weil dann sitze ich morgen noch hier. Und dann gibt es noch so ein paar Tauschelemente, wo man so Aufträge erfüllt. Und dann gibt man halt bestimmte Sonderressourcen ab, kann die irgendwelche anderen umwandeln oder kriegt davon Punkte. Dann gibt es Leisten, auf denen steigt man auf. Und dann kann man noch solche kleinen Figuren sammeln, ne, so chinesische kleine Figuren und die dann so ausstellen und so auf dem Board und die, wenn man dafür, je mehr man davon hat, desto mehr Punkte bringen sie. Also könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was es für ein Spiel ist. Es ist ein sehr großes Ding, es ist wirklich komplex, es gibt Einkommensmechanismen, also man kann sich halt Gebäude besetzen, die dann immer Einkommen bringen, dann gibt es noch Gebäude, die man besetzen kann, die dann triggern, wenn man irgendeine andere Aktion macht, also dann baut man auch noch so Ketten, so ein bisschen maschinenmäßig auf. Dann gibt es noch ganz viel Set-Collection-Elemente, wie jetzt mit diesen Figuren, die man, dann versucht man mehrere Sachen zu sammeln, da hat man auch noch geheime Auftragskarten, die man versuchen kann zu erfüllen, wo man dann an bestimmten Stellen des Boards bestimmte Sachen haben muss oder bestimmte Sachen sammeln muss oder auf bestimmten Leisten in einer bestimmten Menge vertreten sein muss, die man aber auch abgeben kann, um Ressourcen zu bekommen, wenn man merkt, das schaffe ich sowieso nicht mehr. Also es ist wirklich schon ein Klumpen. Und vielleicht ein bisschen zu viel Klumpen für dich, oder Daniel?
Ja, also ich mag gerne Expertenspiele, ich mag gerne komplexe Spiele, aber bei diesem Spiel ist jetzt zumindest in der ersten Partie jetzt der Funke bei mir überhaupt nicht übergesprungen. Irgendwie nimmt einen das Spielbrett nicht an die Hand. Es ist, man wünscht sich ja manchmal selber, wenn man solche Spiele spielt, eine atmosphärischere Karte zum Beispiel, irgendwie eine atmosphärischeres Design, also dass ein Spiel vielleicht etwas repräsentativer ist für das, was man da haben möchte, dass das Setting vielleicht besser transportiert wird. Und jetzt habe ich aber hier festgestellt, es sieht schön aus, also das Spielfeld ist schön illustriert, da kann man gar nichts sagen, es ist toll gezeichnet, aber es ist total unübersichtlich. Und da sind auch ein paar Designentscheidungen gefallen, wo, ich meine, ich bin jetzt da, ich gucke halt nur als Verbraucher drauf und wo ich halt als Person, die schon viele solche Spiele gespielt hat, mir einfach denke, da sind einige Dinge unnötig, unübersichtlich geworden. Zum Beispiel hat man eben so Aktionsscheiben, die legt man wiederum in einen Kreis, wo dann nochmal ein Pappmarker drin liegt, der die eine angrenzend zwei Auskerbungen hat, wo man halt dann genau zwei Scheiben reinlegen kann. Oh, und dann ist das ein Strich durch die Mitte und das eine ist dann für die eine Region, das andere ist für die andere Region und das macht es unübersichtlich einfach. Dann kann man in den Regionen auch noch eben, wenn man da dann einen Statthalter hat, immer in der Einkommensphase Ressourcen bekommen, da muss man immer dieses unübersichtliche, ungleiche Feld überblicken und schauen, wo ist denn hier überhaupt zu sehen, welche Rohstoffe bekomme ich hier? Das ist unübersichtlich und man wird hier ganz schnell Sachen vergessen. Das führte dazu, dass jemand sagt, oh, ich habe das vergessen. Nee, dann mache ich doch nochmal eine andere Sache. Das habe ich ja nicht bedacht. Und dann wird so ein Spiel unnötig lang. Und dann, weil es halt kompliziert ist und nicht komplex. Das ist einfach nur immer noch mehr.
Viele Mechanismen, sehr viele verschiedene Ressourcen, die man irgendwie umtauschen kann auf bestimmten Feldern. Und was mich auch noch gestört hat, jetzt du sagst unübersichtlich und ich denke, das lag vielleicht auch nicht nur am Spiel selber, sondern auch häufig am Grafikdesign. Also es waren halt auch ein paar Grafikdesign-Entscheidungen dabei. Ich bin jetzt kein Grafikdesigner, aber da waren ein paar Sachen dabei, da habe ich mir wirklich gedacht, ui, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Du hast schon diese Kreise erwähnt und in den Kreisen dann dieser Marker, wo dann noch so zwei Discs reingeschoben werden, die dann für verschiedene Regionen sind. Und dann ist um diesen Kreis auch noch so ein rundes Feld, wo dann ein Effekt drin steht in so einer Schrift, die da auch so rundrum rum geht. Das heißt, wenn man auf der einen Seite sitzt, dann kann man das vielleicht überhaupt nicht sehen oder lesen. Und dann, und vor allem auch noch in dieser Schrift, die so rundrum geht. Das war auch ganz, eine ganz interessante Entscheidung. Und dann hat ganz noch diesen Mechanismus, wo man so besondere Ressourcen abgeben musste für so Boote, die dann losfahren. Und die Effekte von diesen Booten standen auf den Segeln der Boote. Da standen also kleine Zahlen drin. Zum Beispiel auch rote kleine Einsen oder so, die, naja, man halt bezahlen muss. Aber dieses Segel war halt so ein chinesisches Segel mit so Streifen, also so ein bisschen gerafft. Und ich konnte das nichts darauf erkennen auf diesen Segeln, weil ich da so ein Flimmern gesehen habe von diesen engen Linien und dann drauf diese kleinen Zahlen, diese kleinen Icons. Das war schon ein bisschen anstrengend, alles zu überblicken. Und dann ist das Board an sich auch noch sehr unruhig, ne? Also es sieht schön aus, kräftige Farben, tolle Illustrationen, aber die sind so, die stehen so im Vordergrund, dass das manchmal total schwer zu sehen ist, was ist jetzt eigentlich genau wo und was gehört wozu. Also da hätte man es vielleicht ein bisschen runterfahren müssen mit den Illustrationen und die vielleicht ein bisschen weniger sättigen oder vielleicht mal so einen etwas gegrauten Kasten irgendwo drüber legen und dann nicht noch so komische runde Sachen, die irgendwie noch ineinander übergehen. Weil es war wirklich schwer teilweise zu überblicken. Vor allem, wenn man jetzt nicht so von vorne drauf geguckt hat, sondern so von der Seite. Aber es ist mit Sicherheit ein gutes Spiel, was gerade für Leute ist, die so richtige, heftige Euro-Spiele mögen. Keine Ahnung, die vielleicht auch so Lacerda mögen oder so typisch andere Taschini-Spiele. Für die ist das mit Sicherheit klasse. Und mich hat es jetzt auch nicht von den Mechanismen überfordert. Ich hatte dann auch irgendwann verstanden, wie das irgendwie funktioniert. Aber es war wirklich schwer zu überblicken, was da passierte. Und erstmal überhaupt zu kapieren, was das alles bedeutet. Ich glaube, wir mussten jedes zweite Symbol auf irgendwelchen Gebäuden mussten wir noch mal eine Anleitung nachschlagen, was einfach sich nicht ergeben hat, was das heißen soll. Und dann waren sie auch noch nicht so richtig konsistent dargestellt. Manchmal hatte ein Gebäude eine Aktion, wenn du irgendwo einen Statthalter einsetzt, also in irgendeiner Stadt, dann kriegst du XY und dann glaubst du das Gleiche auch für irgendwelche anderen, zum Beispiel wenn du einen Soldaten einsetzt. Das war aber dann noch mit so einem komischen Kreis hinterlegt und dann haben wir uns die ganze Zeit gefragt, was macht dieser Kreis da? Heißt der jetzt was anderes? Aber dann hieß es irgendwie das Gleiche und ja, wir waren ein bisschen überfordert mit der ganzen Übersichtlichkeit und den ganzen Symbolen, die auch wirklich nicht selbsterklärend waren. Aber ich denke, wenn man es mal kapiert hat, dann läuft's auch.
Ja, wahrscheinlich. Und ich persönlich bin auch einfach nicht mehr so ein Fan von Spielen, wo man einfach immer Rohstoffe gegen das tauscht, dann tauscht man das wieder gegen diesen Rohstoff. Ja, oder auch, dass man hier dann Mauern hat, Soldaten hat und Türme hat. Das macht es einfach nur komplexer, das Spiel, oder komplizierter. Dann braucht man mehr Rohstoffe, um die verschiedenen Dinge zu produzieren. Ja, ist halt nicht ganz mein Spiel, aber das heißt ja gar nichts, ne? Ich denke mal, da draußen gibt es ganz viele, die gerade solche Spiele richtig lieben und mögen. Und die werden da sicherlich richtig viel Spaß mit haben.
Ganz genau.
Kommen wir zum nächsten Brecher oder sagen wir mal Spiel, was auf jeden Fall deutlich komplexer ist. Ist jetzt tatsächlich auch noch nicht erschienen. Es wird aber in Essen verfügbar sein. Und ja, ist auch entsprechend bei Giant Rock, ist halt ein komplexeres Spiel, was sich an Kenner des Hobbys richtet, würde ich mal sagen, vom Anspruch her. Und das ist von dem Autorenteam Julia Thiemann und Christoph Waage. Illustriert wurde es von April Boschelt, Gastron Sabitanes und Engemann. Ah, ich lasse es einfach.
Den nächsten kriegst du hin, den nächsten Namen.
Ja, Dennis Lohausen hat auch mitgemacht. Ja, und ja, das Spiel richtet sich an 1 bis 4 Personen. Spielzeit wird mit 60 bis 120 Minuten angegeben. Weiß ich jetzt nicht. Also bei uns hat es deutlich länger gedauert, aber es lag vielleicht auch einfach daran, dass wir uns erst orientieren mussten. Ab 12 Jahren wird es empfohlen. Was machen wir hier? Wir bauen hier so ein Naturmuseum aus, wo es eben um Fossilien geht, also versteinerte Knochen von Tieren. Und wollen hier eben ein Museum aufbauen. Ja, und ich muss sagen, das Spiel wir haben halt ein Feld vor uns liegen, ein viereckiges Feld, da können wir dann die Fossilien reinpuzzeln, weil die bestehen zum größten Teil aus verschiedenen Teilen. Es gibt einer Fossilien, die sind ganz einfach zu herzustellen logischerweise, dann gibt es welche, die aus zwei Teilen bestehen, welche, die aus vier bestehen und aus sechs, und dann gibt es auch noch Podeste, die sind eingezeichnet auf dem Spielfeld, bei jedem anders angeordnet, und da kann man, wenn man da ein Fossilium der entsprechenden Größe hinsetzt, dann auch die ein Podest drunter legen, was dann nochmal eine Auswirkung auf die Punkte hinterher hat. Was man hier auch machen kann, ist, dass man eben, wenn wir ziehen hier halt einfach aus verschiedenen Zeitaltern der Geschichte die Fossilienteile aus dem Beutel, und manchmal hat man eben bei sich auch welche liegen, die für einen selber gar nicht passen, und dann weiß man aber auch, da drüben, der baut gerade das, genau das Fossilium, der ist das gerade dran am Forschen, dann spende ich ihm das einfach mal, und dadurch kriege ich dann Siegpunkte, um hier so ein bisschen Interaktion auch reinzubringen. Und ja, das Cover ist wirklich wunderschön illustriert, muss ich sagen. Also mir gefällt das ausgesprochen gut. Das hat mich auch sehr, sehr angesprochen und angefixt. Das war auch der Grund, warum wir das als allererstes Spiel ausprobiert haben. Der Tisch war leer. Danach war er immer gut gefüllt. Ja, jetzt kommt das Aber. Weil ich möchte das Spiel wirklich mögen, und grundsätzlich, wie das Spiel funktioniert, macht es auch Spaß. Aber die Illustrationen, ich weiß nicht. Also da haben sie hier sind viele von außen betrachtet, viele Entscheidungen getroffen worden, die ein bisschen fragwürdig sind, als Konsument zumindest. Jetzt weiß ich auch, das Spiel ist in Zusammenarbeit tatsächlich mit einem Naturkundemuseum entstanden. Die haben hier halt mitgewirkt. Da weiß ich jetzt nicht, das müssten wir vielleicht nochmal in einem separaten Podcast mit den Machern des Spiels mal besprechen, wer denn hier welche Entscheidung getroffen hat. Das fängt schon an dabei mit den Symbolen, mit den Icons, die hier verwendet werden. Die sind durchgehend nicht selbsterklärend und haben keinen Wiedererkennungswert. Wir haben hier verschiedene Formen von Grau und Beige auf dem Spielfeld. Also farblich passiert hier auch nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob das soll modern wirken, aber es hilft halt nicht wirklich der Übersichtlichkeit. Die verschiedenen Zeitalter haben eben verschiedene Farben. Es gibt weiße Fossilien, also die sind weiß unterlegt, dann gibt es beige unterlegte und es gibt dunkelschwarz unterlegte Fossilien, um die Zeitalter zu zeigen. Dann gibt es als Symbol eine Schippe mit einem Strich, eine Schippe mit zwei Strichen und eine Schippe mit drei Strichen. Könnte man vielleicht erkennen, wenn die groß sind, aber wenn man die auf die Karte ganz, ganz klein draufdruckt, dann ist das wirklich kaum noch zu erkennen, und ich trage eine Brille und konnte es trotzdem in dem Licht, was hier vorhanden war, nicht wirklich gut erkennen, und bis zum Ende hatte ich immer ein Problem. Ganz erst am Ende habe ich gerafft, ungefähr aus welchem Beutel ich welche Dinge ziehen muss. Das ging bei anderen auch am Tisch schneller. Das ist dann vielleicht jetzt mein persönliches Problem, aber einfach die ganzen Icons, was muss ich hier machen? Also da habe ich bis zum Ende immer wieder es gibt kleine Zettelchen als Spielhilfe, da steht genau drauf, welche Aktion kannst du machen. Die habe ich bis zum Ende gebraucht, und das bin ich eigentlich nicht gewöhnt bei solchen Spielen, weil ich solche Spiele halt schon häufig auf den Tisch bringe.
Ja, genau, also auch wieder Grafikdesign, da sind auch ein paar Sachen, glaube ich, einfach echt schief gelaufen, weil es ist auch ein Arbeitereinsatzspiel, also man hat auch so einen Worker-Placement-Mechanismus, wo man auf so ein Board seine kleinen Meeple als Arbeiter einsetzt, die dann eine Aktion triggern. Und auch dieses Board, das ist einfach, da sind halt so viele Icons drauf, die einfach nicht wirklich erklären, was das heißen soll. Zum Beispiel gibt es eine Joker-Aktion, die man machen kann, und die kostet eigentlich 10 Geld, was sehr viel ist in dem Spiel, aber das wird günstiger durch jeden Arbeiter, der schon in dieser Spalte steht. Und das Icon dafür sagt aber irgendwie, da sind irgendwie mehrere Meeple drauf und dann da oben plus Geld, als würde man da Geld für bekommen. Aber das soll nur heißen, dass man für jeden, der da steht, Geld bekommt, was dann eins von dem wieder wegmacht, was man ja ausgeben muss. Und die Ikonografie ist also wirklich sehr seltsam. Es ist schön minimalistisch gehalten alles, aber es erklärt sich einfach nicht selbst. Und jedes Mal, wenn ich eine Aktion eingesetzt habe, und es war so ein Feld, wo zwei Aktionen drauf waren, und es gibt Doppelsachen, zum Beispiel verkaufen und kaufen, und dann gibt's noch, man kann so Infotafeln bauen, die so Sondereffekte bringen, und stiften ist die gleiche Aktion, also jemand anderen ein Stück Fossil geben für sein Fossil, was er da gerade baut. Und ich musste auch jedes Mal nochmal gucken, was das jetzt nochmal heißt, weil es einfach sich nicht wirklich selbst erklärt hat. Da waren dann irgendwelche Symbole drin, aber die waren auf so einem hellblauen Hintergrund, und der hat das so dominiert, dass ich gar nicht wirklich erkennen konnte, was da eigentlich abgebildet ist. Und ja, das war einfach ein bisschen konfus alles. Und dann gab es noch so einen Besuchermechanismus. Also es gibt Reihen und Spalten, die man versuchen kann, mit bestimmten Sachen zu füllen, zum Beispiel mit Pflanzenfossilien oder mit Dinosaurier oder wie auch immer. Und da kann man dann Besucher anlocken und die generieren dann Punkte am Ende der Runde. Und auch die fand ich ein bisschen fummelig. Das waren dann so komische Leisten, die man unter das Board steckte und dann so rauszog. Und da musste man wirklich nur minimal dran wackeln. Dann wusste man nicht mehr, bin ich jetzt bei 11 Punkten oder noch bei 10 Punkten nach der Runde oder habe ich jetzt 17 oder 16 Besucher gerade. Und das ist alles sehr flimsy, ganz dünne Papp-Dinger, die man da drauf steckt. Und auch die Boards, ich weiß nicht, ob die jetzt schon hundertprozentig final sind, aber ist halt so ein Pappboard. Und da legt man dann diese Fossilien-Pappmarker drauf, die auch immer verrutschen und ganz leicht verrutschen und dann eben auch noch schwer zu erkennen und zu unterscheiden sind. Und gerade aus dem schwarzen und diesem, wie du es genannt hast, beigen Beutel, ich würde es eher dunkelgrau und beigebraun nennen, die zu unterscheiden, war auch schwer. Wir haben ständig irgendwelche Teile zurück in die falschen Säckchen geworfen, weil wir einfach nicht erkannt haben, ist das jetzt der graue Beutel oder der schwarze? Weil die Teile da drin waren halt nicht schwarz und grau, sondern halt dieses komische beige-braun auf dem einen Hintergrund und dann dieses sehr dunkle Grau auf dem nächsten, die in nicht perfektem Licht wirklich ganz, ganz schwer teilweise zu unterscheiden waren. Und dann waren da noch so ein paar Regelsachen da drin, die auch ganz komisch waren. Zum Beispiel gibt es Fossilien, die gibt es nur aus einem Zeitalter. Das heißt, die sind alle im gleichen Beutel. Es gibt aber auch welche, die sind aus mehreren. Und dann haben wir irgendwann nicht verstanden, können wir jetzt auch ein Fossil aus mehreren Beuteln zusammenbauen oder muss das immer aus dem gleichen sein? Weil in der Anleitung steht so und auf der Übersichtskarte ist es anders abgebildet und uff, also da sind schon ein paar Sachen passiert beim Grafikdesign und bei den Regeln, die irgendwie nicht so ganz stimmig sind. Und das Spiel kam mir auch extrem lang vor für das, was es war, weil man puzzelt halt jede Runde da seine Fossilien zusammen. Und wir hatten am Ende ja auch so gut wie alle alles, ne? Alle von uns hatten so die ganz großen Fossilien zusammengebaut und quasi mehr oder weniger das ganze Board voll oder zumindest fast. Und ich weiß nicht, es kam mir irgendwie zu lang vor. Also es war halt so viele Runden, immer wieder Arbeiter einsetzen, neue Fossilien ziehen. Wenn du Glück hast, ziehst du die passenden, wenn nicht, dann nicht. Was auch nicht sehr befriedigend ist. Dann gibt es auch so einen Marktmechanismus, wo man Sachen kaufen und verkaufen kann. Aber na, wenn da halt auch nicht die passenden Sachen draufkommen, die man braucht, dann kriegt man seinen Kram halt auch nicht zusammen. Und es war einfach irgendwie so ein bisschen so ein kleiner unausgegorener Mix irgendwie. Also es wirkte für mich persönlich irgendwie noch, als bräuchte es noch ein bisschen im Ofen. Also in jeglicher Hinsicht. Das Spiel an sich, aber auch das Grafikdesign, auch die Illustrationen wirkten für mich nicht so ansprechend wie das Cover. Das Cover sieht super aus und dann guckst du dir das Spiel auf den Tisch und denkst so, ne? Also es ist irgendwie sehr viel braun, sehr viel grau, sehr wenig Farbe, sehr wenig Kontrast. Und das kann modern wirken, denke ich, aber ich weiß nicht, also ich finde, das ist einfach da nicht ansprechend. Und da würde ich dann sagen, dann macht das Spiel lieber ein bisschen schicker und dann ist es vielleicht nicht ganz so authentisch, aber es sieht besser aus. Also das würde ich jetzt so sagen. Aber
ja, ja. Wir wissen jetzt die Hintergründe nicht. Man merkt, da ist viel Arbeit reingeflossen, viel Mühe. Das Spiel ist aber ja an sich nicht, ja, wie du schon sagst, das wirkt nicht ganz zu Ende gedacht, nicht ganz zu Ende angefertigt. Irgendwo hat es da gehakt. Und das ist schade, weil ich wollte es, will es wirklich mögen. Und ich finde es auch, also wenn man die Dinosaurier da hinstellt zum Beispiel, das magst du nicht. Ich mag es schon, ich finde es schon toll, wenn man so eine gewisse Tischpräsenz hat, die das Spiel mitbringt. Ja, wer es mal selber ausprobieren kann, kann das sicherlich in Essen machen und dann mal ausprobieren. Spiel ist auf jeden Fall, also soll in Essen halt verfügbar sein.
Genau, vielleicht habt ihr eine andere Meinung, dass vielleicht verändert sich noch was bis dahin, bis das rauskommt.
Ja, kann sein. Wir hatten halt, das war glaube ich, soweit ich weiß, ein Prototyp, den wir gespielt haben. Kann ja auch sein, dass die Druckqualität dann im finalen Spiel abweicht von dem, was wir da hatten. Das müssen wir natürlich als Anmerkung dazu sagen. Da könnt ihr euch das dann selber in Essen anschauen und euch eine eigene Meinung bilden. Oder eben, wenn ihr nicht in Essen seid, dann später irgendwo anders dann mal bei einem Spieltreffen zum Beispiel.
Ganz genau.
Ja, dann haben wir jetzt aber nochmal zum Ausklang drei richtig coole Spiele in petto und zwei davon sind Prototypen.
Genau, wir hatten Prototypen gespielt, das kann man auf dem Event hier, auf den Birex-Tagen immer machen. Da sind dann halt nur so Papiersachen ausgelegt als Marke, also wirklich noch so wirklich ganz, ganz weit weg vom finalen Status. Und das erste, was wir gespielt haben, das heißt, wird Katzenschubsen heißen und da geht's wieder um Katzen und das ist auch wieder süß und das Thema ist auch lustig, ist auch wieder ein kleines Spiel. Bei dem Spiel geht's darum, dass eine Partei, also weiß ich, das mag glaube ich eins gegen einer gegen alle, ne, einer ist der Mensch, der hat Katzen zu Hause und diese Katzen, das ist dann die andere Fraktion, die wollen Vasen von einem Schrank runterschmeißen. Ne? Das ist so den Ding, alle, die Katzen haben, die meisten, die werden das kennen. Katzen lieben das einfach nur, wenn Sachen auf der Ecke so runterzuschubsen. Und darum geht's dann halt. Die Katzen wollen die Vasen von dem Schrank runterschubsen und der Mensch, der rennt mit einer Sprühflasche hinter den Katzen her und will die ansprühen, damit sie das eben nicht machen, damit sie damit aufhören. Und das ist ganz lustig, weil immer wenn die Katzen sind immer dran und dürfen dann so eine Karte auswählen. Auf den Karten sind Nummern drauf und dann gibt es bestimmt viele Zeilen, auf denen diese Vasen quasi auf so einer kleinen Leiste laufen. Und immer wenn sie eine Karte spielen, zum Beispiel eine 1, dann gehen sie halt auf Zeile 1 und wollen die Vase in Zeile 1 wieder ein Stückchen näher verderben schieben. Und genau, das machen alle gleichzeitig und der Mensch darf dann auch eine von zwei Zahlen ausspielen verdeckt und dann ist dann eine bestimmte Zahl drauf, 1, 2 oder 3, dann kann er halt bestimmt viele Katzen ansprühen und wenn er dann halt mehrere trifft, dann können die das nicht machen. Also wenn ich jetzt eine 3 auf die Zeile 1 spiele und zwei Katzen sind auf die Zeile 1 gegangen und wollten da die Vase weiter bewegen, dann treffe ich eben beide, weil ich eine 3 ausgespielt habe. Wenn ich aber nur eine 1 ausspiele, also ich denke, ich treffe nur eine Katze, dann treffe ich halt nur eine von beiden. Ne? Und die müssen dann ihre Aktion quasi aussetzen, die können dann nicht weiterschieben. Und ich muss als Mensch quasi nur versuchen, einfach durchzuhalten lange. Denn wenn ich meinen ganzen Marker mit der Sprühflasche, also wenn eine Sprühflasche leer ist, wenn ich alles aufgebraucht habe, dann platzen mir die Nerven und dann schicke ich einfach alle Katzen raus und sperre sie aus und habe keinen Bock mehr. Und das ist eigentlich das Spielziel. Man will einfach nur am Ende ankommen und es schaffen das nicht. Ich glaube, 3 von 4 Vasen runterfallen in dem Spiel, was wir gespielt haben. Ja, genau.
Weil, also, es kommt auf die Anzahl der Personen an, ja, die mitspielen. Wir waren jetzt zu dritt haben wir es gespielt. Genau. Und da waren dann eben 4 Vasen. Es geht bis zu 6 Vasen jetzt beim Prototypen derzeit.
Genau, ist auch ein süßes kleines Spiel. Wie gesagt, war noch ansatzweise nicht fertig. Also war noch gar nichts final in dem Spiel. Aber halt auch ein süßes Thema. Sehr, sehr lustig, sehr witzig. Aber wirklich auch sehr seicht, ne? Muss man dann schon mit rechnen.
Ja, die Illustrationen waren tatsächlich schon sehr cool. Das ist auch von einer bekannten Grafikerin, wo wir jetzt den Namen nicht rausbekommen haben, aber das sah man schon. Das waren jetzt nur bisher also ja Work-in-Progress-Grafiken, die für andere Zwecke mal produziert wurden, die dann jetzt verwendet wurden. Aber man sieht schon, wo die Reise hin soll. Das wird auf jeden Fall hübsch aussehen. Auch dieser kleine, ja, ja, Spin, dass man eben hier die Katzen nur miauen dürfen und nicht reden dürfen, um sich abzusprechen, war ganz witzig. Dass, wenn man sich darauf einlässt, kann man das auch ganz cool machen. Das ging ruckzuck, hat Spaß gemacht und ja, ist sicherlich auch mal so ein Spiel, was man mal eben so nebenbei spielen kann oder auch als Familie.
Genau, viel mehr können wir dazu nicht sagen, viel mehr werdet ihr dazu auch nicht finden. Wie gesagt, Prototyp, keine Fotos, weil natürlich alles noch nicht final, wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, bis das erscheint.
Genau. Ja, wobei der Frank, meine ich, gestern sagte, dass es im nächsten Frühjahr könnte.
Das ist schon, ja, noch ein bisschen.
Ist noch ein bisschen, ja. Also nächstes Jahr könnt ihr damit Katzenschubsen wahrscheinlich rechnen. Das nächste Spiel, was wir als Prototyp ausprobiert haben, hat den Arbeitstitel Wanderlust. Da werdet ihr euch jetzt denken, hä, das gibt's doch schon. Ja, natürlich gibt's das schon. Aber anscheinend ist es schon auch längere Zeit in der Entwicklung und da gab es den Titel Wanderlust als Brettspiel noch nicht. Den werden sie jetzt natürlich auch nicht nehmen, weil es ja schon ein kleinen Beef zwischen zwei Verlagen gab, die dann beide einen Titel hatten, der Wanderlust heißen sollte. Und nur ein Titel ist jetzt bei Game Factory erschienen und das heißt hat halt Wanderlust. Ja, und das wird einen anderen Titel haben und es wurde uns gepitcht mit Uno, mit Kampagne. Das finde ich aber tatsächlich, das rein spieltechnisch stimmt das, aber das macht das Spiel natürlich die Erwartungshaltung eher niedriger und tatsächlich ist es viel besser als Uno alleine. Es ist eher ein Kartendeckspiel, wo man als Gruppe kooperativ versucht, auf einen Berg zu kommen und dabei kommen immer wieder neue Hindernisse mit neuen Herausforderungen und immer wenn eine Person am Tisch eine Hand leer gespielt hat, darf man eben eins der Hindernisse wegnehmen und Ziel ist es halt möglichst viele Hindernisse zu bekommen, um Punkte zu erreichen, um dann eben weiter auf den Berggipfel zu steigen und man kann auch mal scheitern, aber dann kann man halt nochmal versuchen. Das geht dann so weit, wir hatten jetzt 3 Partien gespielt und haben es dann bis zum Gipfel geschafft. Es hatten aber andere Gruppen schon vorher den vorherigen Weg zurückgelegt, also man schafft nicht in 3 Partien den Weg zum Gipfel. Und die Gipfelbesteigung tatsächlich, da hat man dann nur eine Chance, das zu schaffen. Und wir haben es tatsächlich geschafft.
Ich fand das auch interessant. Also wie gesagt, also kooperatives Uno als Kampagne, sollten Sie das Spiel auf gar keinen Fall bewerben, weil das überhaupt nicht repräsentiert, was das Spiel eigentlich ausmacht. Weil wie gesagt, man spielt kooperativ. Klar, dass der Mechanismus ist quasi Uno. Also jemand spielt eine Karte an, grüne 6, das heißt, ich kann entweder grün oder 6 drauf spielen und so weiter. Und es geht dann immer rum und es geht darum, dass jeder seine Karten eben abspielen muss. Wenn man seine ganze Hand abgespielt hat oder irgendjemand am Tisch, dann ist quasi ein Problem gelöst. Und dann gibt's halt auch Sonderkarten, die sagen, jemand darf 2 Karten abwerfen oder man wirft dann die niedrigste Karte von der Hand ab. Oder es gibt auch Zelte, die man zwischendurch aufstellen kann. Danach kann die nächste Person wieder mit irgendwas starten, also quasi nochmal irgendwie sich irgendeine Zahl oder Farbe aussuchen. Und das klingt wirklich sehr simpel und es ist auch eigentlich simpel, aber es macht dann doch Spaß. Also man muss dann, weil man darf halt auch manchmal nicht so wirklich offen kommunizieren, man darf nur über eine seiner Handkarten quasi reden, wenn man nur noch 3 oder weniger auf der Hand hat, was ich eine interessante Kommunikationsbeschränkung finde, ne? Weil dann die nicht mehr viel haben, die können sagen, ich hätte gern dies und das, damit ich quasi nichts mehr habe, aber die noch ganz viele Karten haben, was manchmal einfach passiert, wenn man irgendwelche Probleme zieht, die einem Unmengen an Karten auf die Hand spülen, dann kann man nicht so wirklich mitreden, dann kann man nicht sagen, ich hätte gern das, ich brauche das, und das fand ich dann wieder ganz interessant. Und dann gab es halt auch Probleme, die das Spiel so ein bisschen verändert haben. Zum Beispiel hatten wir eins zwischendurch, das waren irgendwie so Ranken, die im Weg waren. Die haben gesagt, immer wenn jemand eine Karte ziehen muss, also nicht spielen kann, dann müssen alle anderen auch eine Karte ziehen. Und das war bitter. Also das mussten wir dann mal versuchen zu verhindern. Und man kann das immer verhindern, indem man entweder so eine Schildkarte von seiner Hand abwirft oder indem man 2 Sonderkarten, also keine Zahlen, sondern irgendwelche Effektkarten, quasi von seiner Hand abwirft und die sind dann raus. Aber dafür verdeckt man dann dieses Problem, solange bis das nächste Problem gelöst ist. Und die Mechanismen, die haben alle gut funktioniert. Also dafür, dass das Spiel noch nicht fertig ist, fand ich das schon ziemlich stimmig. Das Artwork fand ich noch nicht so gut. Das war so ein bisschen sehr, ja, so ein bisschen abstrakt und nicht so richtig auf das Thema Wandern irgendwie so richtig zugemünzt. Leider waren so Landschaften drauf, unterschiedliche, aber irgendwie habe ich das nicht so richtig mit dem Thema irgendwie verbinden können. Und ja, es sah alles ein bisschen zu abstrakt für mich aus. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Also dafür, erst sagt er so, na, ihr könnt ja noch den Prototyp da hinten spielen, das ist quasi kooperatives Uno als Kampagne. Und ich dachte so, oh mein Gott, oh nein, muss ich das jetzt? Und nachdem wir die erste Runde gespielt haben, dachte ich so, das ist total cool, das klappt voll gut, das kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn das eine schöne Illustration hat und man dann ein schönes Thema drauf macht, also das mit dem Wandern kann man ja weitermachen, dann kann das richtig toll sein, denke ich.
Ja, ein simples, aber sehr eigenständiges Spiel auch, weil sowas habe ich tatsächlich noch nicht gespielt und viel besser als die Grundkomponenten. Die Illustration, logisch, ist jetzt noch ganz am Anfang, habe ich auch als Feedback gegeben, sollte viel mehr thematisch sein. Auf jeden Fall ein Spiel, was man auf dem Schirm behalten sollte. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Wir haben noch ein allerletztes Spiel dabei, das hat uns beiden auch ganz gut gefallen, ist ein schnelles Spiel und mit Würfeln. Aber wir würfeln nicht.
Genau, das Spiel heißt Mara Joara, ganz schwieriger Titel, den wir auch bis jetzt noch nicht ganz sicher bin, ob das wirklich so ist. Ja, steht da so. Mara Joara von Daniel De Luca ist der Autor und Illustratorin ist Carmen Ferreira Martinez. Erscheint auch bei Giant Rock jetzt. Und wie gesagt, ist ein Würfelspiel, in dem man nicht würfelt. Und ja, das ist ein abstraktes Würfelspiel. Es gibt ein großes Board, auf dem diese Würfel liegen. Und diese Würfel, die muss man auf sein eigenes Board einsetzen, um so eine Vase oder so ein Artefakt wieder zusammenzusetzen. Und dafür braucht man blaue Würfel. Es gibt aber auch rote und gelbe und schwarze. Und die bringen unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel gelbe Würfel bringen Geld, rote Würfel bringen, sind so Aktionswürfel für so eine bestimmte Leiste und dann gibt es noch schwarze, mit denen kann man auf solchen Leisten fortschreiten, um Sondereffekte zu bekommen. Und der Mechanismus ist, immer wenn man dran ist, dann darf man auf diesem großen Würfelboard, wo diese ganzen Würfel drauf sind, einen Würfel nehmen und quasi ein Feld über einen anderen Würfel drüber springen, wenn dahinter Platz ist. Und dann bekommt man den Würfel, den man übersprungen hat und muss den, mit dem man gesprungen ist, einen erhöhen. Also am Anfang liegen dann nur Einsen und je länger das Spiel dauert, desto mehr 2, 3, 4, 5 oder auch 6 liegen da und dann packt man die danach auf sein Board und versucht dann halt bestimmte Sachen zusammenzusammeln, um bestimmte Sachen zu erreichen. Zum Beispiel die Vasenteile brauchen bestimmte Würfelmengen oder Höhen, damit man die zusammensetzen darf. Und dann gibt es noch Sondereffekte wie, ja, man kann einen Würfel aus von dem Geld irgendwie, kann man 2 abgeben, also 1, 2 runterdrehen und dann kann man damit einen Würfel verändern, einen anderen, den man hat. Oder wenn man schwarzen Würfel verwendet, geht man auf so eine Leiste vor, die sagt, du kannst einen anderen Würfel erhöhen oder du kriegst ein paar Siegpunkte oder darfst 2 Sachen irgendwie miteinander tauschen oder so. Also wirklich so ein typisches abstraktes Spiel, ist für 1 bis 4 Personen. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt, was sehr taktisch war. Also musst du mal aufpassen, dass man jetzt dem anderen nicht gerade perfekte Vorlage für irgendwas hinlegt. Und was das Spiel dann noch so ein bisschen besonders gemacht hat, ist, alle Würfel, die verbraucht sind, die kommen in so eine komische kleine Schubkarre oder weiß ich nicht, was war das, so ein Abfluss oder so sah das aus. Und wenn man neue Würfel reinlegen muss und ist kein Platz mehr, dann muss man unten welche rausnehmen und wieder auf das Board drauflegen. Das heißt, man muss immer mal überlegen, will ich jetzt wirklich Würfel verbrauchen und dann diese fette blaue 6 da unten, ne, dem anderen gerade perfekt aufs Silbertablett da hinlegen, damit er das, da muss man halt gucken, da kann ich die irgendwie so hinlegen, dass er das nicht sofort verwenden kann. Und ist schon sehr taktisch, aber auch nicht wirklich tief. Also man zerbricht sich jetzt nicht den Kopf darüber. Man sitzt da jetzt nicht irgendwie 2-3 Minuten und muss überlegen, was man machen kann, weil es halt doch schon relativ offensichtlich ist, welche Würfel man jetzt gerade verwenden kann und welche nicht und welche vielleicht man nicht nehmen sollte, weil der andere dann noch einen besseren kriegt. Ja, das war eigentlich angenehm, ne? Es war so ein bisschen cozy, so ein bisschen gemütlich abends. Es war schon abends spät, aber es war kein Problem, das abends noch zu zweit eben wegzuspielen. Ich denke, es wäre zu dritt, würde es mir besser gefallen, weil es war jetzt schon sehr wenig Bewegung drin und es war sehr taktisch und statisch. Das heißt, ich habe immer überlegt, na, eigentlich will ich das jetzt nicht machen, weil dann kann Daniel das machen und dann kann ich danach nicht mehr das machen. Und ich denke, zu dritt könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung reinkommen, die ein bisschen weniger planbar ist. Das würde es für mich vielleicht ein bisschen interessanter machen, aber wie fandest du das?
Ja, ich fand es auch, das ist ein richtig schön gelungenes Spiel, gut abgerundet, es funktioniert hat, simple Regeln und hier kann man auch, glaube ich, wenn man das jetzt zweimal gespielt hat, auch dabei sitzen, das spielen und gleichzeitig noch quatschen, bisschen, also das ist so ein kommunikatives Spiel, glaube ich, aber dann nicht, weil man über das Spiel redet, sondern weil man dann noch einfach nicht so viel nachdenken muss, wie bei vielen anderen Spielen und man einfach hier so ein bisschen vor sich her spielt. Und es macht, also mir hat es richtig Spaß gemacht. Abstrakte Spiele mag ich sonst eigentlich nicht so gerne, aber das hier hat mich optisch tatsächlich trotzdem angesprochen, weil ich hab, das lag da rum und es machte irgendwie Lust, es mal auszuprobieren und ich habe es nicht bereut. Also für mich war es schon eine Überraschung am ersten Tag. Das haben wir halt am Freitag noch gespielt und das war für mich so, ja, Highlight in Anführungsstrichen, war halt wirklich eine gute Überraschung. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir so gut gefallen würde.
Ja, genau. Also was auch optisch ein schönes Highlight ist, fand ich, ist, dass du hast halt dieses große Würfelbrett, wo die ganzen Würfel drauf liegen. Das kann man so auf die Spielbox draufpacken, dass das sonst so ein bisschen erhöht ist. Ne? Das fand ich auch ganz schön. Also sieht schon opulent aus. Es ist dann kein opulentes, großes Spiel, aber es macht halt einen Eindruck, finde ich. Du kommst da hin und siehst dieses große Würfelbrett mit diesen unterschiedlich farbigen, hübschen Würfeln drauf und denkst dir so, ach, was ist das denn? Und dann wertest du so ein bisschen so ein komplexes Spiel und dann spielst du es nur so ein bisschen gemütlich vor sich hin. Ja, ich nehme mal den, ich nehme mal den, ich nehme mal den. Und es gibt ein bisschen was zu überlegen. Es ist nicht komplett so runtergedummt. Ne? Also es ist nicht so, als müsste man gar nicht nachdenken. Aber es ist noch auf einem Level, wo ich sagen würde, das kann man eigentlich mit jedem spielen. Also da auch mit Nichtspielern ist das wahrscheinlich noch gut spielbar.
Ja, und ich glaube, das ist so eine Verpackung, die so Magnetverschlüsse hat oder so, weil man hat die aufgeklappt und die Punkteleisten und so, das waren dann alles auf der Innenseite, glaube ich, des Covers oder der Rückseite drauf gedruckt.
Ja,
deswegen haben wir auch gar kein Foto von dem Cover, weil das halt die ganze Zeit das Spiel war halt aufgeklappt, lag da rum und wir konnten gar kein Cover fotografieren. Ja, auf jeden Fall eine, das war jetzt der Abschluss für diesen Podcast. Ich glaube, lang genug. Wir haben jetzt genug Spiele vorgestellt.
Ja.
Viele gute auf jeden Fall dabei, manche mittelmäßigen. Bei manchen haben wir halt zu Recht wahrscheinlich unsere Kritik geäußert. Dann müsst ihr euch aber eure eigene Meinung machen, weil manchmal ist das eben auch Geschmackssache, wenn außer die objektiv bewertbaren Dinge, die wir halt hier aufgeführt haben. Dann danke ich dir, Philipp. Hat Spaß gemacht. Es war ein richtig tolles Wochenende. Viele Spiele gespielt. Viel Spaß gehabt, viel gelacht.
Ja.
Auch viel den Kopf zerbrochen.
Ja, gestern war schon heftig, ne? Die, keine Ahnung, 11, 12, 13 Spiele innerhalb von, weiß ich nicht, 14 Stunden, 15.
Ja. War schon eine Ansage. Aber hat sich gelohnt. Es war hier wieder eine tolle Atmosphäre. Es gab sehr, sehr, sehr leckeres Essen. Das ganze Team hier ist wirklich super freundlich und nett. Und man merkt hier, finde ich auch, dass die Mitarbeitenden hier auch untereinander eine ganz gute Connection haben. Die sind immer sehr freundlich zueinander und haben hier auch dann teilweise, wenn sie nichts mehr erklären mussten, gegen Abend selber am Tisch gesessen und gemeinsam gespielt. Also das Spiel verbindet hier. Und ja, dann bedanken wir uns natürlich auch ganz doll für die Einladung und für die Gastfreundschaft hier.
Absolut.
Ja. Dann bleibt ihr verspielt. Es kommen demnächst jetzt noch mehr Eventfolgen auf euch zu, weil wir werden noch zum Beispiel bei Queen Games, bei Pegasus oder auch bei Cosmos sein und da werden wir auch jeweils von berichten. Also ne, abonniert den Kanal, wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns gerne weiter und bleibt verspielt. Das ist immer das Wichtigste. Bis dann. Ciao.
Tschüss.